es gab halt nur diese eine Cola in diesen Plastikflaschen und sonst gab es ja nichts. Es muss doch möglich sein, eine Cola zu machen in so einer kleinen, netten Portionsflasche, so eine Glasflasche mit ordentlich Koffein drin. Weil wenn ich Cola trinke, warum mache ich das? Weil ich diesen Kick brauche. Heute stehen wir als Limonadenhersteller, als Cola-Hersteller häufig am Pranger, weil wir natürlich zuckerhaltige Limonaden verkaufen. Cola gehört nicht in Kinderhände. Gar nicht. Ey, wir sind Koffein, wir sind Zucker. Was hat das Kind damit zu tun?
Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was-Los-Digger Achmann.
Willkommen zu einer neuen Folge Pot mit Ei, dem Food-Podcast von Brot mit Ei. Heute haben wir einen der spannendsten Unternehmer hier bei uns zu Gast, nämlich Mirko Wolf Wiegert. Die meisten von euch kennen vermutlich nicht nur sein Produkt, sondern auch bereits sein Gesicht, was sich auf jeder seiner Flaschen wiederfindet. Mirko hat vor über 20 Jahren mit seinem Geschäftspartner Lorenz Hambel die Marke Fritz gegründet. Sein Partner hat das Unternehmen zwar 2016 verlassen, aber er lenkt das Unternehmen weiter und das auch ziemlich gut. Fritz Cola fällt immer wieder mit positiven, antirassistischen und antipopulistischen Kampagnen auf und gehört damit zu einer der beliebtesten Marken in Deutschland. Trotz diverser Streiks ist Mirko heute extra für diese Aufnahme nach Berlin angereist, vom Bahnhof fast eine Stunde zum Studio gelaufen und war dabei einer der angenehmsten Gäste bisher. Ruhig, bescheiden und sehr bedacht in dem, was er sagt. Wir sprechen heute über seine Geschichte, wieso er sich als junger Student dazu entschieden hat, einem der größten Weltkonzerne Konkurrenz zu machen und wieso es ihm so wichtig ist, mit Aktionen und Kampagnen immer wieder zum Dialog und zum Nachdenken aufzurufen. Was das mit seiner Bewerbung bei Seven vs. Wild und langen Spaziergängen zu tun hat, das hört ihr jetzt aber einfach selbst. Über dich gibt es gar keinen Wikipedia-Artikel.
Echt nicht?
Nee, du fährst irgendwie unterm Radar. Fritz Cola logischerweise hat einen, aber du
tatsächlich ganz nett, dass damit zu mir kein Wikipedia-Eintrag gibt.
Vielleicht fühlt sich jetzt jemand dazu berufen, einen zu schreiben.
Nein, lass das.
Eine Datensammlung zusammenzustellen.
Trink lieber meine Cola. Das schmeckt besser und ist spannender.
Ich habe jetzt einfach mal, du hast jetzt schon eine vor dir. Mhm. Ich habe mir auch eine bestellt, denn ihr wisst ja, hier wird gegessen. Und wenn ich jetzt mir die Flasche angucke, und wir haben ja gerade eben gehört, du bist Mirko, du hast es zusammen gegründet mit Lorenz. Who the fuck ist Fritz?
Das fragen mich alle.
Ja?
Fritz. Dieses Fritz, das muss man mehr so im übertragenen Sinne sehen. Fritz, so der kleine freche Fritz, ist durchaus was Positives. Wir dachten damals auch, Fritz wäre norddeutsch. Haben im Laufe der Jahre festgestellt, dass Fritz gar nicht norddeutsch ist und dass Fritz die Kurzform von Friedrich ist. Tatsächlich wussten wir auch nicht. Wir dachten einfach an den kleinen frechen Fritz. Das ist so die ganze Story. Und wir hatten halt in der Anfangszeit hatten wir eine Liste mit ungefähr 40 Namen. Die haben wir so zusammengetragen, das ist unsere eigene Fantasie. Und haben uns in Hamburg vor ein Einkaufszentrum gestellt. Und habe Passanten gefragt, welcher Name denn jetzt der beste wäre, wenn man eine neue Cola machen wollen würde. Und die Leute haben Gott sei Dank Fritz Cola angegründet.
Das war 2002?
Ja, 2003 haben wir gegründet und haben wir 2002 haben wir vorbereitet. Ja.
Die Leute haben Fritz gewählt?
Ja.
Was stand denn noch zur Auswahl? Kevin und Tobias oder was war noch dabei?
So Elb-Cola, Alster-Cola, also so super lame Namen. Und Fritz war so das einzig echte spannende Name. Und ich hätte gehofft, dass die Leute Fritz ankreuzen würden. Haben sie auch gemacht.
Also bereust du den Namen bis heute auf keinen
Fall? Nein, voll cool. Vor allen Dingen ist halt jetzt auch, wo wir in Deutschland sehr einfach, aber auch im Ausland, wird mit Fritz eher so auch sehr deutsch verbunden, aber deutsch voll. Im positiven Sinne. Also es gibt ja diese negative Anmutung von Deutsch, aber Fritz Cola wird meistens im Ausland also eher Positives wahrgenommen, auch eine positive deutsche Wahrnehmung. Und hat so diesen erinnert auch viele an so ein frische Laut, wenn das zischt und Fritz.
Stimmt.
Gerade bei so einer bubbligen Cola und bei Limonaden ist natürlich auch ganz praktisch. Also in zweifacher Hinsicht ganz praktisch. Es betont unsere Herkunft, aber auch für eine Cola einfach ein guter Name.
Mikrofon, wo kommst du heute?
Ich komme heute aus Hamburg direkt.
Also so wie meistens wahrscheinlich, wenn du irgendwo hingehst, kommst du aus Hamburg.
Ja, heute ist ja Bahnstreik. Das heißt, ich bin mit dem Zug mit dem einzigen Zug, der vormittags ging, von Hamburg nach Berlin gefahren. Und ich hoffe heute, den Zug, der von Berlin zurückfährt, auch wieder nehmen zu können.
Und ins Studio gelaufen, eine Stunde lang hast du mir erzählt.
Ja, vom Hauptbahnhof.
Warum machst du denn sowas?
Ich finde das ganz cool. Ich mache alles zu Fuß, wenn es geht. Du erfährst oder du ergehst dir einfach die Welt. Du siehst viel mehr. Du hast mehr Zeit. Du hast selber Zeit, dass ich ankomme. Ich wollte mich auch vorbereiten auf unser Gespräch heute. Das heißt, so kann man so reinlaufen. Man kommt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch so langsam an. Das ist mir eigentlich ganz lieb. Ich fahre auch nicht so gerne Auto und so. Wenn ich so dieses Fußgehen, das finde ich mal ganz nett.
Verstehe ich. In Städten wie Frankfurt, Köln, vielleicht auch Hamburg, aber Berlin ist wirklich nicht zum Fußgehen gemacht. Die ist so groß, die Stadt.
Da komm mal mit mir mit. Ich nerv alle meine Kollegen damit. Weil auch die müssten mit mir, also wir machen natürlich so Kundenbesuche hier in Berlin gerade. Und wir gehen relativ viel.
Habt ihr dann auch manchmal so ganze Firmenspaziergänge, dass ihr sagt, okay, 1. Mai, jetzt gehen wir alle mal ein bisschen zu Fuß, irgendwie einen Berg hoch, wobei in Hamburg hast du keine Berge, und machen mit dem Bollerwagen und ganz viel Fritz-Cola hinten drin.
Was wir gemacht haben, ist, wir haben
Spaziergang?
Nee, in Corona-Zeiten waren wir mit Führungskräften in Berlin und haben so einen Workshop gemacht, mit Abstand, mit Maske, mit allem, ganz Quatsch. Und da haben wir dann einen Nachmittag, haben wir einen Spaziergang durch Berlin gemacht und haben einfach so geguckt, welche von unseren Kunden gibt es noch, wer hält noch auf und so weiter. Und ich bin an dem Tag über 30 Kilometer gelaufen und habe über 78, sag ich mal, Bars, Cafés, Restaurants, Bistros, Spätis und so besucht. Also nur angeguckt, aber dann auch wirklich abgehakt.
Also ist Spazierengehen und Laufen schon so eine Privat-, also du magst es schon sehr gerne, ne?
Ja, ich liebe das und alle müssen unter Leiden.
Hast du vielleicht mal über den Jakobsweg nachgedacht, dass du einfach sagst, hey, ich laufe das jetzt mal alleine, ja, ich lasse dich mal in Ruhe?
Das wird auch noch passieren, habe ich noch nicht gemacht.
Aber Bucketliste?
Ich habe so einen Reiseführer von Lonely Planet, so die besten europäischen Fernwanderrouten, an der werde ich noch einsam machen. Ich habe sie noch nicht geschafft, aber ich werde es noch machen.
Schön, dass du da bist. Ich habe hier ein bisschen was zu essen bestellt. Also die Pommes, die sehen richtig, richtig gut aus. Die sind auch wahrscheinlich leider schon kalt, weil da draußen gefühlt -6 Grad herrschen.
Aber sie sind immer noch gut.
Das stimmt. Kalt, aber sehr gut. Mhm. Heute bestellt von Tommy's Burger Joint. Ich habe da gelesen, ein isländischer Burger. Ich weiß nicht ganz, wie sich das äußert, aber ich habe dir einen ganz, ich sag mal, gewöhnlichen Rindfleischburger bestellt, ohne Tomate, weil du keine Tomate magst. Du müsstest einfach mal checken, ob die sich an die Abmachung gehalten haben. Ich bin immer noch zum Zeitpunkt der Aufnahme im veganen Januar und dachte mir, ey, ich brauche unbedingt mal wieder so eine Art Burger vor mir. Deswegen habe ich mir einen veganen Burger bestellt. Der ein bisschen traurig aussieht, um ehrlich zu sein. Aber ich habe hier noch, weil ich stehe total auf Jalapenos. Jalapenos machen so viel geiler und so viel besser. Deswegen habe ich die noch dazu bestellt und so ein paar Röstzwiebeln. Und damit kann eigentlich das Ding nur funktionieren. Leute, ich empfehle euch, holt euch so ein Glas eingelegte Jalapenos für zu Hause und schneidet hier und da mal welche rein. Die sind angenehm scharf, wenn ihr sie nicht zu stark reinpackt. Wie ist er? Dein Gesicht sieht noch relativ ausdrucksarm aus.
Ist lecker, ein bisschen trocken.
Jetzt kommt es ab. Ist keine Soße drauf?
Doch, aber er wirkt so ein bisschen trocken. Aber ich habe eine Cola dabei zum Runterspülen. Oh. Ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck von Cola und Burger.
Das stimmt.
Eine Cola zum Spülen und die habe ich auch dabei.
Hast du schon eine getrunken heute?
Noch nicht, ist meine erste heute.
Ihr habt mir die ja zugeschickt. Ihr habt mir, also ist es immer so, wenn du irgendwo hinkommst, dass du ein Team vorschickst, was den Laden damit Cola ausstellt, damit du vor Ort Cola trinken kannst.
Ja.
Das ist mega sexy. Also ich finde das richtig, richtig gut. Also wir haben gestern hier gedreht und das ganze Team hat sich natürlich riesig darüber gefreut, dass auf einmal Cola da ist.
Ihr müsst mich einfach einladen, da kommt vorher eine Boote mit Cola.
Nee, das machen wir jetzt monatlich.
Wöchentlich,
wenn nicht sogar. Cheers. Schön, dass du da bist.
Zum Wohl.
Lass es dir schmecken. Ich hoffe, es ist nicht zu trocken. Und
gut.
Ich bastel mir jetzt einfach ein bisschen was zusammen. Also es ist halt auch eine schwierige Mischung für einen Podcast. Ein trockener Hals und gleichzeitig sprudelige Getränke, die dich dann wieder zum Röpsen animieren. Aber wir haben hier alle Handicaps eingebaut, alle Stolperfallen.
Ja, ihr werdet mich verstehen. Meine Stimme ist heute tiefer als sonst.
Das macht's angenehm und sexy. Woran liegt das?
Erkältung. Es ist draußen scheiße kalt.
Das sind die erotischen Tipps von Mirko heute für euch. Holt euch einfach eine Erkältung rein und ihr bekommt diese super sexy, tiefe Stimme, so wie Mirko, und seid damit perfekt geeignet für jeden Podcast. Wie viel Getränke hast du heute schon getrunken in Form von Limos oder Colas?
Ich habe heute eigentlich nur Tee getrunken, ganz viel.
Ganz viel? Also ja, gut, weil du erkältet bist.
Ja, sonst hätte ich Wasser getrunken. Aber ab Mittag trinke ich auch Cola.
Täglich?
Nee, nicht täglich, schon häufig, doch.
Ja? Mhm. Das heißt, seitdem du jetzt die Firma, vielleicht sogar davor, trinkst du täglich Limonaden und eigene, was sind das Plural, Colas oder Coli?
Coli ist auch nett, aber ich glaube, es heißt Colas.
Colas. Mhm. Trinkst du mehrfach täglich Colas?
Zum Essen gerne und auch, wenn ich abends unterwegs bin. Ich bin nicht jeden Abend unterwegs, leider. Aber der Lindner schon.
Du bist nicht mehr jeden Tag unterwegs, aber früher mehr oder was?
Ja, früher, ja, da war noch jünger und dann war ich jeden unterwegs. Aber irgendwann wird es mit dem ruhiger auch.
Ich würde sagen, du bist ja jemand, der viel in Gastronomie auf und eingeht und sehr, sehr viel Gastronomie kennt.
Ich liebe Gastronomie.
Ich habe da eine perfekte Kategorie für dich. Mhm. Und die heißt
Füllerei mit Ei.
Cool.
Das war die trockenste Antwort jemals, die ich darauf gehört habe. Die Frage kommt ja jetzt noch. Ich stelle hier gerne Ausgehtipps zusammen, die wir dann unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben. Und da du ja im Prinzip deutschlandweit sehr viele Gastronomien kennst und auch in Hamburg, würde ich sagen, drei geile Restaurant-Tipps von dir, die du empfehlen würdest. Restaurant, Clubs oder Bars, wo du sagst, ey, die müsst ihr auschecken, fahrt mal vorbei, das lohnt sich.
Ja, Gott, ich bin mit Namen so ganz schlecht. Aber ich weiß, zu meinen Lieblingslocations gehört hier tatsächlich auch in Berlin, dieses Klechens Ballhaus.
Mhm, ja.
Weil du kriegst so, auch als Touri ist das eine sichere Bank, auch wenn du dich in Berlin nicht so auskennst.
Das ist Mitte, ne?
Ja. Mhm. Und auch wenn du dich nicht auskennst, da ist es wirklich nett. Und du kriegst solides und gutes Essen. Und hier im Sommer haben sie einfach einen geilen Biergarten offen.
Voll.
Das macht einfach Spaß. So. Mhm. Und gerade also als Einheimischer, also als Berliner, weißt du eh, wo du hingehen musst. Aber so als Leute wie ich, die jetzt nicht unbedingt nicht wirklich alles gerade so kennen, da gehst du hin und es ist einfach gut.
Ist doch mega angenehm da.
Ja. Mhm. Und sowas, da stehe ich einfach drauf.
Das stimmt.
Sonst lasse ich mich häufig überraschen. Ich bin auch eher so ein Imbiss-Typ.
Sehr gut.
Neulich war ich mit Freunden essen und wir haben natürlich keinen Tisch reserviert. Ich schaffe nie, irgendwo zu reservieren. Das ist ganz ungünstig in der Gastronomie.
Wobei, wenn die dich sehen, werden die sagen, ach Mensch.
Na, die wissen nicht, wer ich bin. Gott, Knopf auf Holz. Nein.
Vermutlich haben die sehr, sehr viele Flaschen von dir irgendwo rumstehen.
Ja, aber ich bin nicht zu erkennen. Das finde ich auch ganz gut. Da war ich neulich beim Portugiesen. Ein ehemaliger Mitarbeiter von mir hat von seinen Eltern das portugiesische Restaurant übernommen. War natürlich ausgebucht, Laden bummvoll. Aber am Tresen, und häufig, wenn du nicht reservierst, kriegst du halt noch einen Platz am Tresen.
Ja, das stimmt.
Und eigentlich ist der Platz am Tresen auch so der beste Platz.
Ich mag den sehr gerne.
Du siehst was so passiert. So.
Aber der ist halt nicht so sozial. Wenn ihr jetzt zu viert seid, dann sitzen zwei sehr weit weg voneinander.
Das stimmt, aber einer ist mindestens da. Mhm. Mit dem muss ich unterhalten. Und wenn du nicht reservierst, aber besser als nichts.
Mhm. Was hast du noch neben gleich ins Ballhaus für Tipps, wo du hingehen würdest? In Hamburg vielleicht, was?
Lecce de Tigre zum Beispiel in Ottensen. Die haben so, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ich glaube, das ist peruanische Küche.
Ja, klingt so.
Und
mein Lecce de Tigre, das ist doch, das sagt mir was. Ich glaube, wer...
Ja, ist auch bekannt, der Laden.
Nee, ich meine, das ist ein Produkt. Lecce.
Ja, ja, das ist aber ein Restaurant.
Tigre. Selle. Oh. Das ist irgendwas zu essen, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was es ist. Ah, Lecce de Tigre, dieses köstliche peruanische Fischrezept wird im Limettensaft gegart. Wahrscheinlich so ein bisschen was wie Ceviche, nur anders. Ich denke, wir können uns was drunter vorstellen.
Ja. Und der Laden, ich meine, ich bin kein Südamerika-Experte, aber so stelle ich mir zumindest Südamerika vor.
Ja.
Und es ist laut, es macht eine Menge Spaß. Man muss sich nicht so zusammenreißen, sondern es ist nett. Da würde ich so hingehen.
Und noch was nationenweit, damit wir drei Tipps zusammenkriegen. Weiter weg von Berlin und Hamburg, vielleicht im Süden.
Noch weiter weg im Süden.
Also weiter weg im Süden von Deutschland. Ich meine südlich von Berlin und Hamburg. Als Restaurant-Tipp.
Als Restaurant-Tipp. Ja, ich lasse mich eher treiben. Ich bin häufiger in Wien, privat wie beruflich.
Mhm.
Und zwar nicht Deutschland, aber zumindest deutschsprachig. Das heißt, der Podcast wird auch da wahrscheinlich landen, denke ich mal.
Ja, unsere Zuhörer bestehen hauptsächlich aus Menschen aus Österreich. Wien, Graz, liebe Grüße gehen raus. Auch an unsere Freunde in Luxemburg und Liechtenstein.
Genau. Und Wien weiß ich, auch da kann ich mir die Namen immer nicht merken. Aber auch in Wien mache ich das mit allein und auch mit Freunden zu Fuß, mir die Stadt zu erobern. Und da kann man in einzelnen Quartieren viele nette kleine Läden sehen. Also die so ein bisschen nicht ursprünglich sind, das sind sie nicht, aber Läden, wo man auch ohne Reservierung noch reinkommt und eine Ehrlichkeit zu essen kriegt.
Ja. Ist ein mega Reiseziel. Ich war einmal dort und habe mich einmal durch die ganze Stadt gefressen. Es steht jetzt bald nochmal aus. Ich würde mich da riesig drüber freuen, zeitnah nochmal hinzufahren. Vor allem ein Laden ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das war zum Schwarzen Kamel, glaube ich. Das war der Oberhammer. Ich habe mir damals die Aufgabe gestellt, das beste Schnitzel rauszufinden und den besten Apfelstrudel. Das hat aber sehr lange gedauert. Da kann man hier in Deutschland auch gut fündig werden.
Aber ist Schwarzes Kamel nicht in Salzburg?
Mm-mm.
Nein?
Nee, das ist in Wien.
Ah, okay, cool.
Aber Salzburg ist auch sehr, sehr schön. Das ist, gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Ich habe natürlich Fragen. Wenn mir hier gegenüber einer der größten F&B-Unternehmer gegenüber sitzt, vor allem mit einem Produkt, bei dem man sich nicht vorstellen kann, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, einem der größten Monopolisten, Coca-Cola, Konkurrenz zu machen. Das ist ja wie, wenn ich jetzt sage, pass auf, ich bringe jetzt vielleicht noch ein iPhone raus. So, gefühlt. Ich meine, das Ding ist ja, also die sind gigantisch. Und wenn die keinen Bock auf dich haben, machen die dich platt, glaube ich. Wie kommt man als Student, vielleicht sogar besonders, vielleicht weil man Student ist, auf die Idee, eine Cola zu kreieren?
Ja, meine Sozialisation fand ja so ein bisschen in den 90ern statt. Das ist schon eine Weile her. Und wenn wir uns in die 90er zurückerinnern, damals wurde Cola gerade so beim Ausgehen in Cafés, Bars, Restaurants, Clubs meistens aus Plastikflaschen ausgeschenkt. Große, hässliche Plastikflaschen. Das heißt, wenn du dann als junger Mann irgendwie an den Tresen gegangen bist, wolltest du dann nicht nur Bier trinken, sondern eine Cola trinken, Cola bestellt hast und hast du so ein Glas, schwarzes Etwas, meistens warm und ohne alles gekriegt. Und das war ich damals schon angefasst, habe ich einfach genervt. Das heißt, häufig hast du dann eher so Flaschenbier bestellt, weil es ist in der Flasche, da kann der Gastronom nicht so viel falsch machen und hast so eine Flasche, du siehst gut aus, das Produkt ist gut, okay, passt, ne? So läuft. Und dann haben wir uns, also einmal diese Erfahrung im Hinterkopf, haben wir uns schon lange überlegt, okay, wir wollen uns selbstständig machen. Wir haben ja beide eine Berufsausbildung gemacht, haben beide dann studiert. Das Studium näherte sich süß in dem Ende zu. Und da war klar, okay,
lass uns. Was hast du studiert?
Ich habe Außenwirtschaft und internationales Management studiert.
Passt ja gut.
Ja. Also ich habe es auch bewusst studiert, um mich auch dann irgendwann selbstständig zu machen zu können. Ich habe eh so ein Interesse für kaufmännische Themen. Und dann passte das Studium an der FH in Hamburg ganz, ganz gut dazu.
Und dein ehemaliger Partner?
Der hat studiert Elektrotechnik.
Nee, das stimmt. Also was ganz anderes.
Was Ähnliches. Nagel mich nicht fest. Ich hab's, aber so ähnlich wie also mit Technik auf jeden Fall. Er ist technisch unterwegs.
Und warum dann Cola?
Ja, und er hat mir so eine Ideenklatte. Wir haben Ideen gesammelt. Und wir kannten uns zu der Zeit schon echt 15 oder noch länger, ewig. Wir kannten uns aus dieser Pfadfinderzeit. Waren lange Pfadfinder, also ewig, waren 15 Jahre bei den Pfadfindern.
Ich glaube, es hat mir noch nie einer zu mir gesagt.
Mit mich erster?
Ich glaube, noch nie hat einer gesagt, ich war sehr lange Pfadfinder.
Und ich war, also ich bin heute noch Pfadfinder im Herzen. Also irgendwann fliegst du raus, weil du einfach alt bist. Ne?
Ja.
Dann bist du nicht mehr.
Sag doch sowas nicht. Ja. Seven vs. Wild, vierte Staffel, die ruft nach dir. Hast du was gehört? Kennst du das? Seven vs. Wild?
Nein.
Das ist eine der erfolgreichsten Online-Serien, in denen 7 bis 14 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sich in die Natur begeben, werden irgendwo ausgesetzt und müssen dann überleben. 7 Tage.
Kann ich mich da bewerben?
Na, ich bewerbe mich jetzt gerade hiermit. Also pass auf, Seven vs. Wild, wenn ihr das hört und an der Planung der nächsten Staffel seid, der Fritz-Cola-Gründer Mirko möchte ganz gerne bei der nächsten Staffel dabei sein, weil ich glaube, er hat beste Überlebenschancen als Ex-Pfadfinder oder ist man für immer Pfadfinder?
Ja, irgendwann fliegst du raus, weil du zu alt bist. Ne? Das ist eine Jugendbewegung und irgendwann bist du nicht mehr Jugend. Aber,
hast du deine Beiträge nicht mehr bezahlt?
Nee. Aber immer noch Pfadfinder im Herzen tatsächlich.
Ja, das reicht.
Bist voll überzeugt. Und ich kann das auch noch.
Hättest du Bock drauf?
Klar, logisch.
Machst du sowas manchmal noch?
Ja, logisch. Jedes Jahr wandern gehen.
Hast du Kinder, mit denen du sowas machst, mit denen du sagst, ey, ab in den Wald und los geht's?
Ich bin mit so vielen Leuten wandern. Also wer mich ein bisschen kennt, weiß, wie viele ich wandere und unterwegs bin mit allen möglichen Leuten in allen Kombinationen.
Das heißt, du zwingst sie nicht nur zum Spazierengehen, sondern auch zum Überleben in der Wildnis.
Ob sie es wollen oder nicht. Aber es macht Spaß.
Ja, ich glaube das. Und ich glaube, du bist dann auch gut gewappnet, wenn mal was ist, sagen wir mal. Ich glaube, du kommst dann zurecht und verzweifelst nicht ohne Feuerzeug.
Es kann dir gar nichts passieren.
Gar nichts?
Das ist ultra safe. Ganz im Ernst.
Ja?
Ist sicherer also im Wald als irgendwo in Berlin.
Du bist sicherer im Wald? Also wir gehen jetzt von einer Extremsituation aus. Ne? Stromausfall, Regierung bricht zusammen, Satelliten fallen aus, alles
im Telefon Wald geht nicht mehr. Bist du mega sicher. Das kann ja gar nicht schief gehen.
Das heißt, das heißt Wald. Eine Stunde Strom aus, Mirko finden wir im Wald, hat schon sich so Tarnfarben ins Gesicht geschmiert und ist eins mit der Natur.
Nee, Tarnfarben nicht, aber der Mirko hat dann auf jeden Fall sein Lagerfeuer an.
Ja.
Ist warm, warm und trocken, kocht sich einen netten Tee, genießt die Zeit, trällert sich was, so, während alle anderen sich die Köpfe einschlagen.
Das klingt sehr romantisch.
Ja, ist auch romantisch.
Cola klingt sehr weit weg davon.
Ja, aber warte. Und zwar, Lorenz und ich kannten es eben aus diesen Pfadfindertagen. Und irgendwann ist halt die Pfadfinderei vorbei und dann muss auch irgendwann auch eine Berufsausbildung, dann das Studium vorbei. Und man muss wirklich so echt arbeiten, so ganz schmutzig, ganz klassisch zur Arbeit gehen, so Geld verdienen. Mhm. Irgendwann hört auch die Alimentation durch die Eltern auf. Und da dachten wir uns, ja, dann machen wir uns eben selbstständig. Also wir müssen uns eben selbst ausbeuten. Also selber einfach arbeiten, selber sei es in der Umwelt gestalten. Also wenn du dich selbstständig machst, bist du alles für dich selbst auch verantwortlich. Aber du hast eben auch sehr viele Möglichkeiten, so dein Leben selbst zu bestimmen. Im Guten wie im Schlechten so, aber das ist ein bisschen so dein Ding. Und da haben wir so eine Ideenkladde geführt, waren ganz viele Ideen drin, so wie Hausmeister-Service oder so ein Hostel zu machen. Wenn wir jetzt in die 90er Jahre, Ende der 90er Jahre zurückgehen, da gab es noch nicht so viele Hostels in Deutschland. Heute gibt es gerade hier in Berlin an jeder Ecke 5 Hostels. Das war damals anders. Das erste Hostel kam erst gerade nach Hamburg. Das Instant Sleep damals, habe ich auch nebenher noch gejobbt, habe da Nachtschichten und so gemacht. Deswegen, ich fand diese Idee auch ganz charmant. Oder so ein Coffeeshops gab es auch noch nicht. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Aber Kaffee, Coffee war so nicht so verbreitet. Also gar nicht eigentlich. Du bist zum Bäcker gegangen, gab es Kaffee. Und da hatten wir die Idee, vielleicht so ein Bocadillo-Laden zu machen, so ein Brötchenladen. Heute würde man Coffeeshop dazu sagen. Und eine Idee war eben, so eine Cola zu machen. Weil es gab halt nur diese eine Cola in diesen Plastikflaschen und sonst gab es ja nichts. Also das war ja so ein bisschen wie Sozialismus auch bei uns in Hamburg damals, also von der Cola, also von Getränkeseitig zumindest. Es gab immer ein Bier, ein Wasser, da gab es A-Saft, O-Saft, also Apfelsaft, Orangensaft, da gab es noch Kiba, Kirsch-Bananensaft, so ganz schrecklich. Und dann gab es halt so diese Cola und eine weiße Brause, eine gelbe Brause und das war so Ende vom Lied. Das war sehr spartanisch damals. Und da habe ich mir überlegt, oder haben wir uns überlegt damals, okay, wir machen einfach jetzt eine geilere Cola. Es muss doch möglich sein, es muss irgendwie gehen, eine Cola zu machen in so einer kleinen, netten Portionsflasche, so eine Glasflasche mit ordentlich Koffein drin, weil wenn ich Cola trinke, warum mache ich das? Weil ich diesen Kick brauche. Ich brauche Koffein, ich brauche diesen Rausch, das muss scheppern, das muss wach werden. Wenn ich das nicht habe, dann brauche ich keine Cola trinken. Also warum trinke ich Kaffee, warum trinke ich Cola? Weil ich diesen Rausch, diesen Schub brauche, diesen süßen, fast drogenartige Erlebnis. Ne? Und da haben wir gesagt, okay, wir machen eine Cola mit maximal viel Koffein. Wie geht das denn? Ja, so
25. Maximal heißt so viel, wie das Gesetz
zulässt. Wie erlaubt es, genau. Okay. So hätten wir auch mehr reingemacht. Wir durften eben nur 25 ja. Milligramm pro 100 Milliliter reinmachen. Okay, ist die Obergrenze, machen wir eben das. Und dann haben wir damals, war das Internet noch nicht so ausgebaut wie heute. Das heißt, wir haben uns dann einmal quer durch die Republik telefoniert und haben ganz, ganz, ganz tief im Westdeutschen eine ganz kleine Brauerei gefunden. Die hat dann uns geholfen, das so zusammenzubauen. Wir hatten 7.000 Euro gespart, also jeder von uns hatte ein paar tausend Euro. Wir haben das Geld zusammengeschmissen, hatten 7.000 Euro, hatten dann zwei gebrauchte Autos, also so einen Golf und einen alten VW-Bus, so einen Bulli. Wir hatten beide schon so Klapprechner, so Notebooks und alte so Handys hatten wir auch schon. Faxgerät, 7.000 Euro, okay, und damit machen wir es selbstständig. Dann haben sie eine kleine Brauerei gefunden in Westdeutschland, im Arsch der Heide. Und die haben uns geholfen, es eben so zusammen zu basteln und so die ersten 170 Kisten in so braunen Bierflaschen abzufüllen. Du kennst vielleicht Tanzäpfle, die haben so ein bisschen so torpedoartige Flaschen. Das waren so diese Vichy-Flaschen heißen die, und diesen braunen Vichy-Flaschen hatten wir dann so die ersten 170 Kisten.
Die heißen Vichy-Flaschen?
Ja, mit V-I-C-H-Y.
Noch nie gehört.
Nee, das ist ein reiner Fachbegriff. Brauchst du auch nicht merken. Das ist der Fachbegriff für diese Flaschenform, Vichy. Mhm. Und damit haben wir die ersten 170 Kisten abgefüllt, sind dann nach Hamburg gedüst damit, im Leih-LKW. Und haben dann wie hieß denn das da? China Club tatsächlich. Ich glaube, es war China Club. Im Keller vor den Toiletten, heute ist das Molotow drin, haben dann Cola-Verkostung gemacht. So völlig bizarr. Und später noch
wie so Schulkids mit so einem selbstgebauten Stand und dann Cola.
Ja. Ja. Also wenn du so Klischees im Kopf hast, wir haben sie alle erfüllt. Haben uns selber auch die T-Shirts selber gemacht und standen, haben so Cola-Verkostung gemacht. Aber haben die Leute da abgepasst auf dem Weg zur Toilette. Und
was hat der Club dazu gesagt?
Nee, die haben uns das erlaubt.
Das,
aber wir haben gefragt, die haben gesagt, ja, da könnt ihr da machen.
Und da habt ihr Umsatz dann abgegeben an den Club?
Ja, wir gratis da rausgebracht.
Ach was?
Ja, einfach so verkostet.
Als Proben?
Ja, als Proben, genau. Mhm. Genau.
Aber welches Ziel war denn dabei, dass ihr sagt,
wie schmeckt morgen, es dir? Wie gibt es das denn?
Umfrage, Marktforschung.
Ich glaube, also ganz durchdacht und mit Zielen haben wir.
Ja, kann man ja nicht erwarten.
Wir haben auch damals im Studentenwohnheim, ich habe damals in Hamburg im Studentenwohnheim gewohnt, draußen in Othmarschen. Und da gab es, wie sich es für ein Studentenwohnheim gehört, im Keller auch eine Bar. Mhm. Dann haben wir dann eingeladen, unsere ganzen, also meine Mitbewohner damals, zu Cola Rum, Cola Whisky. Und wir hatten zwei verschiedene Geschmacksrichtungen, von der zwei Ausprägungen von der Cola. Und die durften dann abstimmen quasi, welche Geschmacksrichtung jetzt die beste wird, also welche sie präferieren würden. Und ich weiß gar nicht, ob die das durch all den Rum und Wodka wirklich geschmeckt haben, aber sie haben zum Schluss für eine Geschmacksrichtung haben sie dann gestimmt. Und was sie nicht so richtig geschnallt haben, ist, dass sie viele Koffein, das heißt, sie haben bis morgens um 10 gefeiert. Das war alle bumswach. Und es war so die bisschen zähe Anfangszeit, aber da irgendwie haben wir dann, hat es funktioniert.
Wie macht man eine Cola?
Cola?
Entschuldigung, ich habe jetzt gerade, ich werde die Frage länger stellen, ja, damit du die Chance hast, in deinem Burger zu beißen.
Wie macht man eine Cola? Also,
vielleicht hast du ja ein Rezept für uns.
Genau, also woraus besteht Cola? Im Kern besteht Cola aus Wasser, Zucker oder Süßstoff. Am liebsten aus Zucker. Du brauchst auch diese Energie aus dem Zucker raus. Also Koffein und Zucker bringen die Energie in so eine Cola rein. Ne? Und dann verschiedene Essenzen, Öle, Orangen, Patchouli, Limette.
Nein,
sowas.
Patchouli?
Ja.
Das, was die Hippies auftragen?
Das weiß ich tatsächlich. Im Tibet kennt mich nicht so aus.
Naja, wenn du auf so einem Goa-Festival bist, dann kriegst du Patchouli auf jeden Fall um die Ohren gehauen. Um die Nase, um ehrlich zu sein. Das ist ja so eine Wurzel. Ist das nicht so ein Wurzelöl irgendwie?
Ja,
oder?
Also du kriegst dann als Öl oder als Essenz, genau.
Das ist da drin?
Ja, noch mehr. Zimt, sowas. Also es gibt auch je nachdem, verschiedene Rezepte, aber so in Summe aus diesem Potpourri bedienst du dich, wenn du es machen möchtest.
Kokain?
Ja, heute nicht mehr.
Ich wollte nur freundlich sein.
Ja, offiziell, nein, heute ist nicht mehr. Aber lange war tatsächlich Koffein und Kokain Teil einer Cola drin.
Das war aber wahrscheinlich Coca-Cola.
Lange vor unserer Zeit eine andere Marke. Mhm. Aber heute ist es nicht mehr möglich. Aber der Vorläufer von...
Weiß man das hundertprozentig? Weil ich glaube, es wissen ja angeblich von dieser Marke jetzt angeblich nur eine Handvoll Menschen, wie das Rezept wirklich ist.
Ja, also du kannst ja alles nachbauen und du kannst auch vieles untersuchen und das wäre aufgeflogen. Also wenn das eines wäre, wäre es aufgeflogen, dann hätte es Ärger gegeben.
Hm.
Weil zulässig ist es nicht. Also so ein bisschen gesetzeskonform spielen möchtest.
Dann muss man das rauslassen, diese Zutat, meinst du?
Kann man es privat vielleicht noch nachhelfen, aber so offiziell zumindest nicht.
Und dann schüttet man einfach alles zusammen und vermischt es in einem Mixer und also ich könnte ich jetzt hier Cola selber machen? Als Privatperson? Komme ich an die ganzen Zutaten?
Ja, also mittlerweile. Es hat sich einiges verändert. Mittlerweile tatsächlich ist ja das Internet mit einem Wissen angereichert, das dir heute ganz viel ermöglicht. Also wir hätten für damals, haben wir Fachleute gefragt für jeden Scheiß, weil wir nichts wussten und auch keine Ahnung haben, ne? Also keine Ahnung hatten. Und heute könntest du hier gerade in deinem schönen Studio, denke ich, könntest du das durchaus probieren, dir eine Cola zusammenzubrauen. Die würde dann vielleicht nicht schmecken wie Fritz Cola, aber die würde dann schmecken wie deine Cola. Und wär auch bestimmt eine gute Cola.
Das ist immer lieb, dass du mir so viel vertraust.
Ja, du brauchst halt Zucker. Also Zucker ist nicht zu unterschätzen.
Ja.
Auch Geschmacksträger. So ist das nun mal. Sorry für alle, die keinen Zucker mögen. Oder nimmst eben einen Süßstoff, aber Zucker ist eben noch besser. Und dann nimmst du so ein...
Was hast du mal gemacht?
Zucker ist eben noch besser.
Für den Geschmack?
Für den Geschmack auch, ja. Macht also Süßstoff macht es schwer. So. Aber wenn du so zu Hause machst und dann suchst du dir so ein nettes Profil, dann arbeitest du dich an so einem Profil ab. Mehr Zimt oder mehr Orange und dann kannst du dir einfach so was eigenes zusammenbauen.
Das sind Nuancen, die hätte ich da drin gar nicht vermutet. Mhm. Ich habe mich aber auch davor nicht mit auseinandergesetzt, was da drin sein könnte.
Ich mache es beruflich.
Ich glaube auch.
Das wüsste ich auch nicht.
Aber hast du das Rezept im Kopf für eure Cola?
Ja.
Wirklich? Es steckt da drin? Wie viele Leute wissen das?
Ich.
Nur du?
Nein, wissen auch andere noch.
Wie viele?
Das weiß ich gar nicht, aber es ist ein kleiner Kreis.
Also eine Handvoll Menschen? Deine Familie auch? Haben die jemals danach gefragt und du hast gesagt, also vielleicht darf man es gar nicht sagen, weil wir jetzt
quasi... Wir diskutieren am Abendtisch alles.
Oh, das ist ja spannend. Weil was ist, wenn du jetzt auf einer privaten Feier bist, hast vielleicht zu viel Cola rumgetrunken und jetzt kommt irgendeiner und sagt, Mensch, Mirko, nun sag doch mal, wie wird denn so eine Cola gemacht? Würdest du das verraten?
Nein, würde ich verraten. Aber es ist auch nicht so kompliziert.
Naja.
Nein, ist noch gar nicht. Also du kannst, sag mal, hier, sag ich mal, ChatGPT oder Google irgendwie mal befragen. Mhm. Kannst dich hier reinsetzen und so wäre das, glaube ich, eine nette Aufgabe für einen Podcast. Und einfach mir so Sachen zusammenzurühren und gucken, wie weit man kommt.
Das
mit so Homework.
Das finde ich auch spannend als Einsendung für euch, dass ihr mal so einen Wettkampf ausruft. Macht mal Homemade Cola und schickt die ein und die beste Cola wird von unserer Jury, also wird natürlich verkostet, und die beste Cola bekommt dann ein Stipendium bei euch irgendwie.
Und, ja, tatsächlich ist das eine nette Idee eigentlich.
Ne? Ja. Geschenkt.
Mega.
Ja, aber ihr steckt da voller guter Ideen. Ihr habt ja ständig irgendwelche Kampagnen. Also ich habe ja zu euch eine persönliche Bindung, denn ich muss kurz ausholen. Ich war ja, bevor ich jetzt hier das Ganze gemacht habe, war ich ja Makler, Koch, dann irgendwann Sponsoring mit einer eigenen Agentur, mit meinem Partner zusammen damals und habe Musikfestivals vermarktet. Und dann bin ich, also über 20 Stück, und da bin ich natürlich um Fritz Cola gar nicht drum rumgekommen. Und ihr wart mein absoluter Lieblingskunde, sag ich mal. Also ihr habt ja quasi uns, der Kultur, Geld zur Verfügung gestellt. Und wir konnten dadurch Dinge ermöglichen, die wir sonst nicht hätten ermöglichen können. Ganz einfach, weil ihr die Kultur fördert mit Geldern. Werbekostenzuschuss nennt man das. Mhm. Aber ist natürlich auch krass. Man muss sich das vorstellen, warum macht eine Marke das?
Die nicht unumstritten sind. Also Werbekostenzuschüsse sind ja nicht unumstritten.
Das stimmt. Das stimmt. Aber sie ermöglichen der Kultur natürlich Dinge, die vielleicht sonst nicht denkbar wären. Beispielsweise das Buchen von großen Acts oder das Umsetzen von den nächsten Bühnen oder von größeren Zeltplätzen, der Vergrößerung des Geländes. Es ist also quasi wie eine Art Hand-in-Hand-Spiel mit Marken und Kultur. Man darf es auch nicht übertreiben als Kultur. Und Fritz Cola hat sich da aber immer sehr, sehr subtil eingebaut. Na klar, man sieht euch, aber ihr seid jetzt nicht wie irgendeine Krankenkasse, die dann Flyer verteilt oder irgendwelche Fähnchen, die halt überhaupt nicht dahin passen und vielleicht sogar das Gelände verschmutzen, sondern ihr habt das immer sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß, eines meiner Lieblingsfestivals, wo ich auch herkomme, das Son of the Forest, Grüße gehen raus, die haben das immer, da hat das hervorragend einfach reingepasst. Und ich weiß ja auch, dass viele Kulturtreibenden euch sehr schätzen, wegen eurer politischen Haltung. Und das ist natürlich als Marke ist ein schmaler Grat, glaube ich, wenn man das macht. Weil ihr müsstet nicht politisch sein. Ihr könntet es auch lassen. Ihr macht euch, glaube ich, klar macht ihr euch damit auch Freunde. Andere könnten sagen, boah, weiß ich jetzt nicht, ob die das nur machen, um irgendwie mehr Abverkäufe zu kriegen, um irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Oder ihr habt sogar politische Gegner. Warum fördert ihr die Kultur und warum macht ihr euch politisch so angreifbar?
Wir sind ja, sag ich mal, Inhaber geführt. Also es gibt quasi klare Inhaber hinter Fritz Cola. Das bin halt ich in dem Fall.
Du?
Genau.
Weil dein Partner?
Früher waren wir zu zweit. Mein Partner ist ausgestiegen 2016. Mhm. Das heißt, heute ist es meine Cola.
Aber sein Gesicht ist noch da.
Genau, sein Gesicht ist noch drauf. Grüße gehen raus an Lorenz.
Seid ihr noch befreundet?
Ja, klar, Hamburg kennt man. Hamburg ist nicht so groß.
Wo ist er denn jetzt? Was macht er denn gerade?
Er mag es nicht so gerne, wenn ich in seiner Abwesenheit über ihn spreche.
Das verstehe ich.
Aber Grüße gehen raus, falls ihr den Podcast hört.
Na klar.
Nein, aber als Unternehmer ist so ein bisschen, und das unterscheidet uns vielleicht von so einer rein anonymen Kapitalgesellschaft, als Unternehmer wollen viele Unternehmer einfach auch was zurückgeben und sind eben auch Teil dieser Gesellschaft. Das heißt, bestimmte Dinge können dir nicht egal sein. Es ist, weil es dich einfach nervt, wenn Dinge nicht funktionieren, wenn politisch eine völlig, völlig wirre Entwicklung stattfindet. Und du hast eben als Unternehmer mehr Möglichkeiten als viele andere, mit denen du vorsichtig und sehr verantwortungsbewusst umgehen solltest, denke ich. Und das wissend nutze ich mit vielen Kollegen bei Fritz die Popularität manchmal, um Statements zu setzen oder um einfach Dinge zu kommunizieren, von denen wir denken, dass sie wichtig sind. Gegen Rechts zum Beispiel. Und wir haben auch intern ganz viele kontroverse Diskussionen, weil das natürlich dazu gehört. Das ist, also das sagen wir, dass wir nicht nur Fritz Cola sind, nämlich nicht nur zwei Gründer oder zwei Inhaber oder ganz einer, sondern Fritz Kohler, sind ja einfach über 300 Leute, die bei Fritz Kohler arbeiten. Das ist ja schon so ein großer Laden geworden. Und da gehören Kontroversen, interne Diskussionen natürlich dazu.
Wer diskutiert denn da? Mit wem diskutierst du?
Ich habe zum Beispiel einen Managing Director, also Mitgeschäftsführer, Florian Weitz, Grüße, und meine ganzen Kollegen aus der Kommunikation, aus Marketing, mit denen man sich häufig austauscht, aus der Produktion, also mit allen, die auch die ganze Führungsriege, die bei uns einfach ständig im Austausch sind. Mhm. Und auch viel anderen. Also wir sind nicht so super hierarchisch aufgebaut, das heißt, ich werde häufig auch so angesprochen, wir hatten das gerade wieder Weihnachtsfeier oder Sommerfeier und sowas, wo wir auch einfach dann bei Cola und Bier am Lagerfeuer uns einfach über Dinge austauschen reden.
Bei langen Spaziergängen beispielsweise.
Oder bei sehr langen Spaziergängen, genau.
Aber ihr müsstet das ja oftmals gar nicht tun.
Ja, das sehe ich auch anders tatsächlich. Und das sehe ich tatsächlich anders. Also zum Beispiel, wenn, oder einer meiner Lieblingsposts war, an den ich immer gerne erinnere, war so Horst Seehofer. Man kann ihn mögen oder nicht, aber war seinerzeit, glaube ich, Innenminister, Heimatminister, irgend sowas, hat so ein Heimatministerium gegründet. Mhm. Und da gab es so ein Bild, wie er halt mit seiner Führungsriege nach draußen geht und ein Foto macht für die Presse. Und das war ein Club von weißen Männern unter der Überschrift. Und ich habe nichts gegen weiße Männer. Auf gar keinen Fall habe ich was gegen weiße Männer. Ich bin selber einer. Nur in diesem Heimat, in dieser Führungsriege bestand nur aus einer Altersklasse.
Ich weiß sogar, welches Bild du meinst.
Ja, legendäres Bild.
Ja,
legendäres
die sind Bild. So ein bisschen wie in so einem Blockbuster, sind die auf die Kamera zugelaufen.
Ja, kann das ja, sein? Ja. Das war, die Vorlage war zu steil, die mussten wir nehmen. Und da haben wir halt einen Post drunter gemacht, da haben wir so schwarz-weiße Fritz-Cola-Flaschen dargestellt, Heimatministerium, und darunter bunte Fritz-Flaschen eben. Unsere Heimat ist bunt, weil es natürlich total bizarr ist, ein Heimatministerium, wenn man schon mal so eins braucht, dass man das nicht auch bunt besetzt, um auch viele Blickwinkel aufzugreifen. Und diese viele Blickwinkel sehe ich eben auch in so einem Ministerium wiederfinden. Und so, das war so eine Position, die wir einfach sehr gerne und auch sehr, 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 sehr schön umgesetzt haben.
Wer macht bei euch diese ganzen Kampagnen? Wer denkt sich das aus? Weil ihr habt
ein riesiges Team.
Habt ihr eine Agentur, die das macht? Keine Ahnung, Jung von Matt oder irgendwie sowas, die dann sagen, jo, wir machen die Texte, wir machen die Plakate.
Wir haben ein Netzwerk an Agenturen, mhm, und wir machen viel eben auch selbst.
Welchen Tipp würdest du geben, als du...
Selbst machen.
Die Frage war noch nicht mal zu Ende.
Aber das ist meine Antwort. Die Antwort habe ich dir schon mal gegeben.
Selbst machen?
Ja, weil das ist halt, das ist Identität. Mhm. Also sag mal, du musst selber denken, ja, und du musst dich auch gut fühlen damit. Also wir haben auch super kontroverse Diskussionen. Grüße gehen an Anna raus. Anna wird mich verstehen. Super kontroverse Diskussionen von Dingen, die wir nicht machen. Mhm. Weil wir denken, also die Zeiten haben sich geändert. Also wir leben gerade in einer sehr aufgeladenen Zeit, also sehr polarisierend. Als Gesellschaft denken wir manchmal, wir sind schon zu polarisiert, dass die Frage ist, oder andersrum, die Konsequenz ist, bestimmte Dinge machen wir heute nicht mehr. Also sondern wie, und das frage ich mich jetzt auch aus meiner Position, Unternehmer von Fritz Kohler zu sein, wie kann ich Menschen heute zusammenbringen, auch wenn der eine vielleicht so ein bisschen AfD-Sympathisant ist, und der andere vielleicht eher so eine Freundin von so eher ganz linken Position ist. Mhm. Wie kann ich den Bogen spannen, dass die Leute sich an den Tisch setzen und sich miteinander austauschen, obwohl sie sich vielleicht nicht zwangsläufig mögen, aber doch austauschen und sich nicht anschreien virtuell. Das finde ich aktuell tatsächlich noch eine viel größere Herausforderung und persönlich auch noch viel wichtiger.
Und das schaffst du, indem du polarisierende Bilder oder Postings absetzt?
Nee, ich glaube nicht.
Sondern?
Wir suchen noch die Antwort. Da habe ich noch keine Antwort. Mhm. Aber das sind so die Themen, die uns aktuell bewegen. Also wir sind ja, sag ich mal, eine Gastronomie-Marke. Wir finden mit Fritz Kohler Bars, Cafés, Clubs, Strandclubs, Dönerbuden. Also da, wo Menschen halt irgendwie einen Moment essen oder die Zeit verbringen, Festivals. Finden wir statt. Festivals, ganz genau. Da gehören wir hin. Und
was ja ein wunderschöner Ort der Begegnung ist. Gastronomie und Essen lädt ja ein, um dich zusammenzusetzen.
Genau, aber wenn man sich ehrlich macht, ist natürlich auch die meiste Gastronomie schon so ein bisschen voneinander getrennt. Das heißt, In dem einen Stadtteil bleiben die Leute so unter sich, auch vielleicht mit einem ähnlichen Mindset, und fahren jetzt nicht raus in den Stadtrand und treffen da Menschen, die ganz anders drauf sind. Mhm. Und das müsste eigentlich passieren. Das heißt, wo sind die Orte, wo wirklich Menschen zusammenkommen, die sich sonst nicht begegnen? Also ich sag mal, der Flugzeugmoment, wo ich im Flugzeug neben Leuten sitze, auf dem Weg in den Urlaub nach Spanien, mit Leuten, die ich sonst eher nicht treffe, die nicht meine Musik hören, die auch nicht meine politische Meinung haben, auf die ich eigentlich auch keinen Bock habe.
Den du jetzt halt ausgesetzt bist für die nächsten 2,5 Stunden.
Zwangsläufig. Alle wollen nach Mallorca, alle wollen nach Spanien Urlaub machen.
Du auch?
Spanien, ja, Mallorca weiß ich, ja, Mallorca auch, aber voll Spanien, ja, Spanien schon.
Ja.
Und du bist eben auch sehr, du kannst dich weg und du musst dich jetzt unterhalten. Leider findet diese Unterhaltung nicht statt, weil da hat sich auch was geändert, so, auch mein Zug war leider nicht. Aber deswegen meine Herausforderung ist, und da kämpfen wir auch intern mit, wie bringen wir jetzt die Leute wieder zusammen? Weil polarisieren ist jetzt auch durch, da hat doch nicht funktioniert, jetzt müssen wir wieder reden, auch wenn wir keine Lust haben.
Das heißt, wenn ich jetzt in Flieger sitze nach Alicante oder Valencia, besteht eine Möglichkeit, dich zu treffen? So Business Class oder Economy?
Nee, alles Economy. Schön schweinig das hinten.
Und dann gehe ich auf meinen Sitz zu, bin schon ein bisschen genervt, weil es länger gedauert hat, versuche meinen Koffer oben reinzupressen. Irgendwer hat da schon was reingepresst.
Alle sind gereizt.
Entgegen. Aber wenn ich nach unten gucke, sitzt mir ein strahlender Mirko mit strahlenden Augen gegenüber, der nur darauf wartet, dass ich mich hinsetze, um das Gespräch zu eröffnen.
Ja. Ja, und ich versuche es tatsächlich.
Ja.
Das wirkt manchmal so ein bisschen merkwürdig.
Absolut.
So ein bisschen awkward vielleicht, so ein bisschen so, wieso redet der mich jetzt an? Wieso nötigt der mich? Also dann machen die Leute schnell so diese Kopfhörer, diese Stöpsel rein ins Ohr.
Aber sofort.
Vermutlich
schon damit rein.
Das macht es nicht einfacher.
Ich hatte letztens nämlich genau diese Situation, nur dass es nicht Mirko war, der im Bahnbistro saß, sondern ein betagter Polizist. Und die Bahn war mehrfach ausgebucht und ich hatte nur die Chance, im Bordbistro Platz zu nehmen oder halt so unwürdig irgendwie an dieser Tür zu kauern mit viel zu viel Gepäck, was halt echt ätzend ist, wenn du von Köln bis nach Berlin fahren musst. Mhm. Also hatte ich dieses Glück, dort Platz zu nehmen. Und dort saß ein genauso strahlender Polizist, hat sich schon eingerichtet. Du hast gemerkt, das macht er nicht zum ersten Mal, der fährt die Route öfter. Und er hat nur drauf gewartet, bis ich endlich mal ganz kurz diese Kopfhörer abnehme und hat dann direkt das Gespräch eröffnet. Später kam noch ein übermüdeter Informatiker dazu, der Augenringe hatte, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, aber es hat sich auch herausgestellt, er ist gerade Vater geworden. Ich glaube, das gehört dann irgendwie dazu. Und wir haben 4,5 Stunden, obwohl ich echt einen Arsch voll zu tun hatte. Ich habe dann zwischendurch mal 1-2 Mails geschrieben. Wir haben 4,5 Stunden, haben wir uns bestens über alles unterhalten. Über Politik, über aktuelle Geschehnisse, über wie man einen Server richtig einstellt, um mit seinem Team zu versorgen, über Siebträger, Kaffeemaschinen, über Social Media, über die Polizei und die Verantwortung darüber. Und ich habe diese Geschichte, glaube ich, jetzt schon 3 oder 4 Mal erzählt, nicht hier im Podcast, aber Leuten, denen ich begegnet bin, weil das ist so unwirklich gewesen. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt, dass ich mich mit völlig fremden Menschen so lange unterhalten habe, wie ich es oftmals nicht mal mit vertrauten Menschen mache. Aber vielleicht auch genau deswegen. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man diesen Versuch eigentlich öfter unternehmen muss, weil es kann dabei was Tolles entstehen.
Ja, und es ist notwendig. Es ist notwendig, um die aktuelle Situation auch zu überwinden. Also wenn du dir im Augenblick die Mühe machst, zum Beispiel Insta-Feed zu lesen oder verschiedene Zeitungen im Online-Abo hast und dann die Kommentarspalten durchliest, ist ja sehr vorhersehbar, was da so passiert. Mhm. Und wir müssen aber wieder über die Spalten hinweg in den persönlichen Austausch gehen, auch wenn es unbequem ist, auch wenn es sehr anstrengend ist.
Wie lautet deine Berufsbezeichnung?
Ich bin Unternehmer.
Und im Betrieb, da steht, also wenn du jetzt... Da steht nicht irgendwie CEO, Creative Director of...
Doch. Also ich glaube, im Englischen wäre ich, glaube ich, der CEO. Ich tue mich immer schwer mit der Bezeichnung. Ich fühle mich mit Entrepreneur, Unternehmer besser.
Nimm es mal mit, so einen Tag in deinem Leben, weil ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, was du machst. Wobei, ich meine, du bist jetzt mit der Bahn hier hergekommen, bist zu Fuß ins Studio gekommen. Und ich glaube, wenn du jetzt jemanden begegnest, würde keiner vermuten, dass du der Chef bist von einem Unternehmen, was ich glaube, mittlerweile weit über 50 Millionen Euro Umsatz macht im Jahr und über sehr viele Flaschen des eigenen Produkts verkauft. Du könntest ja auch wahrscheinlich einen eigenen Zug leisten, mit dem du hierher fährst, aber Schienennetz ist vermutlich dafür nicht ausgebaut in Deutschland. Was ich noch mit sagen will, nimm uns aber bitte mit in so einen Tag von dir. Wie fängst du an, wie geht's weiter und wie ist so, wenn du auf Arbeit ankommst, was machst du da?
Was mache ich da mit meinem Tag?
Am liebsten morgens, nachdem du aufstehst. Hast du da so eine Morgenroutine?
Ja, dann ist der Wahnsinn zu Hause erstmal. Das scheppert und kracht. Ja, also das zu Hause ist, da ist der morgendliche Wahnsinn eben, mit dem man so hat in einer großen Gruppe. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad mit meinem schwarzen Single Speed.
In einer großen Gruppe? Wie viele seid ihr denn zu Hause?
Ja, das ist der Familienwahnsinn eben, so, den man so hat. Ich meine, kann sich jeder vorstellen, der davon betroffen ist. Aber es ist ja auch schön. Und dann habe ich da irgendwann meine Ruhe und dann fahre ich mit meinem Single Speed, mit meinem schwarzen kleinen Fahrrad ins Büro oder mit dem Bus zum Hauptbahnhof und dann in die Geschichte raus, so wie heute. Und dann treffe ich da meine Kollegen, habe da meine Meetings, gehe da meine Themen durch und dann fahre ich abends wieder zurück.
Das ist sehr grob beschrieben. Aber was
sehr grob. Ja, also ich habe auf der einen Seite habe ich so meine Austausch-Meetings, wo berichtet wird, wo wir uns auf Einzelthemen abstimmen, wie es sei, das Kommunikationsthemen, meist oder viel Kommunikationsthemen, Produktionsthemen, Entwicklungsthemen, Vertriebsthemen. Das ist so die Hauptsache, also die größten, wichtigsten Themen bei uns. Was machen wir Neues, was planen wir? Statusberichte. Und dann muss ich mir auch, und das geht im Büro schlechter, das mache ich dann meistens irgendwie alleine im Coworking Space, wenn ich alleine irgendwo hinsetze, seltener zu Hause, Bücher lesen oder YouTube-Videos gucken und mich in Themen reinfuchsen tatsächlich. Das ist ein Großteil meiner Aufgabe. Ich verreise viel, besuche unsere Distributionspartner und Lokalkunden.
Ganz kurz, wenn du die Tutorials anguckst, dann wie man ein Vogelhäuschen baut oder wie man KI fürs Unternehmen nutzt.
Alles. Was ich so brauche. KI zum Beispiel, muss ich mich auch reinfuchsen, das ist nicht wirklich mein Herzensthema, aber ja, gehört so ein bisschen zu meinem Job dazu. Aber auch wie groß soll ein Unternehmen werden? Wie groß ist oder wie strukturiert man? Welche Organisationsform wählt man? Großes, wichtiges Thema. Dass man quasi sich gut und effizient organisiert und gleichzeitig aber eine Kultur schafft, wo die Menschen immer noch sich miteinander kennen und es nicht anonym wird. Also wir sind jetzt knapp über 300 Leute, 330 Leute ungefähr bei uns bei Fritz.
Aber das geht noch.
Ja, und mir ist auch sehr gelegen, dass es nicht so ausufert. Und da muss ich mich schon beschäftigen, wie strukturiert man das denn? Was machen wir selbst? Was machen andere für uns im Netzwerk, wo wir es nicht in unserem eigenen Unternehmen machen? Und das frisst sehr viel Zeit, sich damit zu beschäftigen, sich da einen Plan zu machen, um dann mit seinen eigenen Ideen in so einen nächsten Planungsprozess reinzugehen. Sehr aufwendig.
Welche Standorte habt ihr? Weil ich meine, in Frankfurt habt ihr auch?
Nee, wir haben nur Hamburg.
Nur Hamburg?
Wir haben jetzt ein erstes kleines Büro in Wien. Wir planen noch ein, zwei andere Büros. Aber das sind so mehr so Meeting Points, das sind nicht so wirklich Büros im Sinne von arbeiten ganz viele Menschen.
Also Hamburg.
Hamburg passiert schon.
Und genau. Eigentlich das Büro.
Das Büro. Und es ist auch ganz charmant, weil natürlich wir haben einen hohen Anteil von Präsenzarbeit im Büro. Also wir haben wenig Remote Work.
Warum? Magst du das nicht? Oder?
Also ich mag gar nicht. Vorweg, weil kein Geheimnis draus. Und wir haben natürlich auch Remote Work, weil natürlich auch Leute von uns in Spanien arbeiten oder in Polen und Wien und wo sie alle arbeiten. Aber wir sind schon ein sehr analoges Produkt in einer sehr analogen Welt. Also eine digitale Cola trinken kann man machen, ist aber nicht so lustig. Aber so eine eiskalte Cola, wenn du sie aus dem Kühlschrank rausholst und dann so, dass du dich so betaut, beschlägt. Also das ist so unsere Welt, in der wir so rumlaufen. Ne?
Warum wolltest du die in warm haben?
Weil heute bin ich erkältet.
Ach so.
Und es ist einfach scheiße kalt in Berlin.
Das stimmt.
Deswegen muss ich, ich kann nur gute warme Cola trinken.
Ja.
Aber so normalerweise ein eiskalt. Ne? Und das ist alles sehr analog. Und die Dinge, die kannst du nicht digital machen. Also Etikettenfarben haben wir zum Beispiel das Problem. Haben wir digital versucht, aber du kriegst keine Digital-Etiketten richtig hin.
Wie meinst du, dass man da gemeinsam drauf guckt, digital, ob die passen?
Farben passen nicht.
Du brauchst das Muster
vor dir. Größen passen nicht. Du musst gucken, wenn du jetzt, wir haben bei uns Kühlschränke stehen und Regale stehen, alles um, da können wir Dinge ausprobieren, so wie die Menschen unser Produkt in echt erleben. Und das kannst du digital nicht abbilden, tatsächlich.
In dem Fall nicht, nein.
Nee, und wir sind so sehr analog. Plus, ich glaube auch an das echte Zusammenarbeiten. Wir haben bei uns so eine Art, unsere Kantine ist so eine große Küche und die hat so ein bisschen was von so einer WG-Kitchen. Und wenn wir uns dann mittags hinsetzen und jeder isst sein Pausenbrot oder sein Essen irgendwie, diesen Austausch in dieser engen Küche, was wir da besprechen, privat, aber auch geschäftlich, da ersetzt sich so viel, das kriege ich, also der müsste 12.000 PowerPoints bauen für so einen Austausch und noch einen Zettel schreiben und so. Das habe ich alles abgefrühstückt in so einer Mittagspause. Ganz analog. Und ja, insofern sind wir eher ein analoger Laden, der sich in echten Präsenzkultur trifft.
Aber habt ihr dann einfach auch viel Entertainment-Programm im Büro? Gibt es einen Kicker? Gibt es ein Air-Hockey?
Wir haben so, aktuell haben wir so digitale Spiele. Wie heißen diese?
Moorhuhn.
Nee, wir haben sowas mit so Fritz Kohler schon. So wie Moorhuhn ein bisschen. Ja. Auch irgendwas abschießen und was werfen. Dann haben wir jetzt so diese wie heißen die denn? Diese Spielekonsolen. Diese großen aus in so einem Holzkasten.
So Arcade-Mod, Pinball.
Achso, ja, sowas. So ein Arcade-Ding haben wir. Mehrere haben wir rumstehen gerade.
Ja, ist geil.
Ja, ist ganz gut. Also wir laufen immer besser. Was haben wir noch? Wir haben aber noch zu wenig Kicker, war zu laut im Büro. Kriegen wir nicht so richtig hin.
Ja, Hockey wäre, glaube ich, auch sehr, sehr nervig.
Klonk. Ja, da hat keiner Bock drauf. Nee. Es muss was sein, was jetzt ein bisschen ruhiger ist.
Ja, das verstehe ich. Aber trotzdem, ihr sucht aber auch gerade, glaube ich, niemanden, ne? Wenn ich es so rausgehört habe, ihr seid nicht auf der Suche nach mehr Verstärkung. Ihr nennt, wie sagst du zu deinen Mitarbeitern?
Unsere Mitarbeiter sind die Fritzen.
Das sind die Fritzen.
Genau.
Sucht ihr neue Fritzen?
Ja, wir haben immer ein paar offene Stellen da. Auf unserer Homepage tatsächlich.
Und wer gestaltet jetzt die Plakate bei euch? Ich habe nämlich in Erinnerung, habe ich dieses, wann war das? Auf jeden Fall habt ihr Trump in eine Kanone gesteckt und weggefeuert. Mhm. Oder sollte weggefeuert werden. Dann gab's
das noch, war Rocket und Wink.
Rocket und Wink?
Mhm.
Achso, das war, so hieß der.
Das ist unsere Lieblingsagentur aus Hamburg.
Habt ihr die ganzen Plakate im Büro irgendwo hängen? Habt ihr so eine Geschichte?
Nee, leider nicht.
So eine Timeline?
Wir haben nicht genug Wände.
Das heißt,
das ist eins unserer besten Motive.
Ja, glaube ich.
Mhm.
Und die, wie hieß das? Da habt ihr Autokraten, habt ihr schlafend dargestellt.
Mhm. Das war eine Idee von Blatt, auch Hamburger. Und da haben wir Trump, Erdogan, Putin, die drei, haben wir einen Künstler beauftragt, die sehr wertig darzustellen und nicht abwerten, sondern einfach nur schlafend, aber sehr hochwertig dargestellt. Und haben in der ganzen Stadt...
Graffiti? War das mit Graffiti?
Nee, in der ganzen Stadt so Plakate geklebt.
Mhm.
Also riesige Formate, Billboards. Und wir waren auch mit der Cola schon im Kongresszentrum, wir waren schon Sponsor in die Messehallen, war in Hamburger Messehallen, im Schanzenviertel war eben dieser Kongress, dieses Treffen. Die Cola war schon drin, die Stadt war schon abgesperrt, nichts ging mehr. Dann haben wir die Plakate geklebt und das wäre eine geile Kombi gewesen, wenn dann auf den Tischen von den Politikern wäre dann Fritz Cola gewesen. So wach mit viel Koffein. Ja,
schön.
Und dann diese Plakate auf denen stand auf, wach auf, ne? Und dann dieser Fritz-Moment. Leider haben wir dann unsere Cola wieder rausgenommen, gegen eine andere Cola getauscht, obwohl die Stadt gesperrt war. War schon alles zu, ging nichts mehr. Mhm. Das heißt, wir hatten diese sehr schönen Plakate und auch noch ein paar andere nette Aktionen zum G20 in Hamburg. Wir wollten einfach so ein bisschen wach halten, wach.
Rütteln. Ausgetauscht durch den großen Konkurrenten?
Auf jeden Fall eine größere Cola, als wir es waren.
Wie oft seid ihr aneinander geraten?
Häufig.
Häufig?
Mhm.
Mit Klagen und so?
Nee.
Das fand ihr doch nicht geil, dass ihr jetzt auf den Markt kommt und wirklich so leistungsstark hier in Deutschland Vollgas gebt?
Nee, das finde ich nicht gut.
Aber, davon gehen wir jetzt mal aus. Ja.
Aber was ich auch in meinem Buch beschrieben habe, darüber kann man sprechen.
Fritz gegen Goliath?
Fritz gegen Goliath, mhm. Genau. Da war dann eine Kollegin von der anderen Cola und die hat dann in einem Artikel in einer Berliner Zeitung ewig lang über uns hergezogen. Und sie würde ja gar nicht verstehen, warum überhaupt Gastronomen uns listen würden und so. Und das ist bei uns so ein bisschen aufgestoßen. Das ist ein bisschen unprofessionell. dass man da so einen Außendienst vorschickt und dann machen die da so eine lange Reportage, wie doof wir sind und wie gut sie selber sind. Das war so ein bisschen, das war einfach unprofessionell. Aber das ist noch so eine nette Anekdote, über die kann man gut sprechen.
Welche Anekdote? Dass
da gab es diesen Pressebericht in einer Berliner Zeitung, dass ein Außendienst, eine Frau von dieser Anna Kohl hat er in diesem Bericht über uns hergezogen.
Aber wie genau, dass es einfach ein schlechtes Produkt wäre oder dass es irgendwie eine schlechte Nachahmung
wäre? Sie würde nicht verstehen, warum man das trinken würde und nicht ihr Produkt.
Ich denke, das liegt aber auch ein paar Jahre jetzt schon zurück, ne? Oder? So eine Äußerung?
Nee, ist relativ aktuell.
Wirklich?
Ja, vielleicht so 5 Jahre oder so.
Dann ist sie aber ein bisschen hinterher.
Also von der Zeit. Ich glaube auch, dass es alles so ein bisschen gestaged war tatsächlich.
Okay.
Also da gibt es keine Zufälle. Also du schickst nicht einfach einen Außendienst von deinem Unternehmen, Interview geben mit irgendeiner Zeitung. Da gibt es wenig Zufälle.
Aber das jetzt, ich meine, das ist ja wirklich ein Weltkonzern, dass die jetzt einfach mal sagen, okay, wir machen den Laden Blatter drüben, das können die nicht.
Oh ja, doch. Und das ist ja die Struktur ist ja, es gibt ja so einen großen Franchise-Geber, also Lizenzgeber, der sitzt in dem anderen Kontinenten und der vergibt dann Lizenzen in die anderen Länder rein. Mhm. Und mit zwei Lizenznehmern zu tun, die das Geschäft hier in Europa organisieren. Und doch, die machen, sie sind groß und machen schon gut auch Arbeit. Also sind auch einfach respektable Kollegen, Branchenkollegen.
Wie oft habt ihr ein Angebot bekommen von größeren Marken, dass ihr sagt, so, pass auf, wir kaufen euch.
Eine Zeit lang relativ viele.
Eine Zeit lang? Ja. Zu Beginn, in der Mitte?
Zu Beginn und vor ein paar Jahren, ja, so in Schüben kommt das.
Warum hast du das nicht gemacht?
Ich arbeite gerne.
Also es gibt ja so viele verschiedene, vielfältige Aufgaben da draußen.
Ja. Nur ich habe mich halt bei Fritz Kohler durch den ganzen Urschleim durchgewühlt. Also die ganze Gründungsphase hat total Spaß gemacht, war total super und so, war echt gut. Aber man ist wirklich im Klein unterwegs. Heute habe ich mir mit ganz vielen tollen Fritzen und ganz vielen tollen Kollegen und Mitarbeitern bei uns, die die Arbeit machen, einfach eine Welt aufgebaut, in der wir einfach geile Dinge machen können. Also ich bin endlich da, wo ich immer sein wollte. Und ich selbst betrachte auch Fritz Kohler eher aus so einer 100-Jahres-Perspektive. Mhm. Das heißt, das Unternehmen muss es eigentlich 100 Jahre geben. Und dann ist es so erfolgreich und macht einfach richtig geile Sachen.
Also auch so ein bisschen wie das eigene Baby, was von Anfang an mitbegleitet worden ist.
Ja, genau. Also diese Langfristigkeit hilft uns auf jeden Fall, mit Fritz Kohler gute Dinge zu machen. Mhm.
Wie baut man eine Marke auf? Du hast über 20 Jahre hast du Fritz Kohler aufgebaut und heutzutage, jeder kennt das Logo, jeder kennt die Marke, jeder weiß eigentlich, wofür Fritz Kohler steht. Viele verbinden es mit richtig vielen schönen Momenten, ob das jetzt auf Musikfestivals ist, ob das jetzt aus irgendwelchen Beiträgen ist, wo Fritz Kohler mit sehr polarisierenden Sätzen, Sprüchen oder auch Karikaturen aufgefallen ist. Aber das ist ja jetzt der Stand. Das habt ihr doch wahrscheinlich nicht ursprünglich so geplant. Aber wie bildet man eine Marke?
Doch.
Das habt ihr geplant? Von langer Hand?
Von langer Hand. Also sag mal so, im inneren Bild hast du ja schon irgendwie so einen Wunsch zumindest. Mhm. Deswegen denke ich mir manchmal, oh Gott, ich muss echt aufpassen, was ich mir wünsche. Denn Wünsche können wahr werden. So. Und im Guten wie im Schlechten. Also muss man sich so ein bisschen schauen. Muss ich so ein bisschen schauen. Aber dieses einfach eine richtig geile Cola-Marke aufzubauen, wenn das dein Ziel ist, dann arbeitest du jeden Tag daran. Und da gehen Dinge schief und Dinge auch gut, aber im Prinzip machst du jedes Jahr, schraubst du darum, machst viele Fehler, wir haben 12.000 Fehler gemacht. Aber irgendwann hast du halt eine gute Cola-Marke.
Gib doch mal einen Tipp, vielleicht mit dem ganzen Wissen, was du jetzt hast, auf welchen Fehler man vielleicht verzichten könnte. Hast du einen Tipp für junge, weiß ich nicht, Start-up-Inhaber?
Ja, mein Tipp ist, also ich spreche mit vielen Gründern, mit vielen tollen Männern und Frauen, die sich selbstständig machen wollen, also wirklich nicht wöchentlich, aber fast wöchentlich. Und in den letzten Jahren ist es Mode geworden, sich jeden Scheiß finanzieren zu lassen. Also irgendwie permanent für eine Finanzierungsrunde zu fahren, also laufend, also wirklich nur noch von fremdem Geld zu leben. Und das hat bestimmt Vorteile und ist auch häufig sinnvoll. Nur manchmal ist so ein bisschen ein rigides Managen der eigenen finanziellen Ressourcen und auch damit klarzukommen und nicht auf fremdes Geld zu bauen, auch einfach sinnvoll. Bei Fritz Kohler haben wir die größten Fehler, den größten Scheiß fabriziert. Immer wenn wir zu viel Geld hatten, auch ich, dann wird man so ein bisschen nachlässig, so ein bisschen großzügig, so ein bisschen, naja, geht schon irgendwie. Und dann machst du krasse Fehler, einfach Quatsch. Und wenn das Geld aber knapp ist und du mit dem Geld haushalten musst, dann bist du deutlich fokussierter und deutlich strenger dran an dem, was du wirklich eigentlich machen möchtest, weil du einfach auch wenig Geld hast. Und das hilft gerade, wenn man selbstständig ist, so ein enges, ganz strenges Cash-Management, über schwierige Phasen hinwegzukommen. Und auch, also Anfangsphase ist schwierig, aber auch sonst im laufenden Betrieb hilft es, so kleine Bumps einfach auch wegzubügeln, wenn man seinen Cash im Griff hat.
Also sollte man geiziger sein?
Nee, nicht geizig. Bewusst, fokussiert. Muss ich für alles Geld ausgeben oder brauche ich immer neues Geld? Oder sage ich so, nee, ich mache Dinge mal nicht, hab kein Geld, mache ich nicht, ich mache jetzt alles ein und das mache ich dann richtig.
Wie bestimmt ihr, welche Kultur ihr fördert, auf welches Festival beispielsweise ihr geht?
Wie? Ich habe eine ganz tolle Kollegin, die macht das.
Also die macht Live-Event bei euch?
Die macht Live-Event bei uns und die ist einfach unsagbar in dem Thema.
Mhm. Das heißt, sie entscheidet am Ende?
Sie macht das.
Gibt es da nicht irgendwie, wo sie sagt, so Leute, wir haben hier 20 Events, wir haben das Dockville in Hamburg, wir haben das Pulse Open Air.
Nee, die hat ja 900 Veranstaltungen im Jahr.
900?
Ja, und das macht sie auch mit, das macht sie auch mit ihren Kollegen zusammen.
Ich kann sagen, das ist
Team.
Ja. Und das sind ja...
Aber sie war reich.
Das sind ja 3 Veranstaltungen pro Tag, sagen wir mal grob runtergerechnet.
Ja, die sind auch viel, Kleinkram dabei. Also, ja. Ne? So, aber das ist, sie machen, die rödeln schon richtig. Das ist eine riesige Abteilung, ein riesiges Budget. Und das ist richtig, das ist schon die Spaßtruppe. Ein Wanderzirkus.
Gehst du oft mit?
So oft es geht.
Wirklich?
Ich schaffe leider nicht so oft, wie ich wollte, weil es ist einfach, die machen einfach geile Sachen.
Auf welchem Event warst du zuletzt?
Ich war tatsächlich, zum Schluss war ich jetzt letztes Jahr auf dem Deichbrand.
Ja, geil, ich auch. Mensch, hätten wir es
gesehen. Da haben wir uns verfasst.
Ich habe sogar mit Johann gesprochen und mit Saskia, kann das sein? Ich weiß nicht, ob du, kennst du alle
nein,
bei
nein,
euch?
Ich,
nein,
nein, nein.
Die meinen, ich soll mal vorbeischauen, aber es war ein furchtbares Wetter. Es war super, super schön. Es ist
abgesoffen.
Es ist alles abgesoffen.
Aber eben der Marc, der Gründer, den habe ich da getroffen.
Und von Deichbrand?
Ja, ja.
Ja, der hat auch wahrscheinlich einen guten Platz gehabt.
Ja,
ja. Ich habe auch einen Tower aufgebaut. Da stand ich auch ein paar Mal
unser
drauf.
Unser Kolaxie.
Mhm, genau, da habt ihr einen guten Blick auf die Bühnen gehabt.
Ja, geiles Ding. Leider sehr groß. Leider, es ist sehr groß, hat Vor- und Nachteile.
Was ist das nächste Event, wo ihr dabei seid?
Keine Ahnung.
Also wir müssen natürlich jetzt sagen, wir sind, kann man auch schwer sagen, denn man weiß ja noch gar nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird. Vermutlich Anfang Februar, da ist dann der Valentinstag gleich in der Nähe und damit startet das Event.
Da passiert noch nichts für uns. Februar ist einfach auch kalt, ne? Da sind viele noch so mit kein Alkohol, kein Zucker, kein Spaß.
Wobei ist es, Februar ist doch wieder, da krempelt man doch wieder um und sagt, okay, der Winter hat es lange genug gedauert, jetzt lange ich mal richtig zu. Vollerei Februar.
Die gibt es auch Karneval und sowas, ne?
Mhm.
Siehst du, ich komme aus Hamburg, da kenne ich sowas nicht.
Ja, in Frankfurt ist auch leider zu stark vertreten. Ich mag es gar nicht.
Also meine Welt fängt an ab so Mai.
Ja, aber du bist auch in Hamburg. Genau wie hier in Berlin. Eigentlich ist von Oktober bis Mai tote Pause. Hose. Ja.
Ja.
Fährst du weg über den Winter? Offensichtlich jetzt nicht, wenn du hier sitzt, aber normalerweise?
Nee, ich bin schon da. Ich arbeite gerne.
Du ziehst immer durch.
Ja, ich mache erst wirklich auch Dark February. Ich bin dabei.
Aber ich glaube, du hältst dein Privatleben sehr getrennt von der Öffentlichkeit und vom Unternehmer. Komplett?
Nee, im Unternehmen nicht. Im Unternehmen bin ich sehr, sehr transparent in meinem Privatleben. Die kennen alle relativ genau.
Dann lass uns mal gucken, ob wir jetzt mit der nächsten Kategorie ein bisschen Einblick bekommen. Und die da heißt
Shrimply the Best.
Und bei Shrimply the Best komme ich jetzt zu dir nach Hause, öffne den Kühlschrank und möchte 3 Zutaten von dir wissen, die du immer in deinem Kühlschrank hast, oder Zutaten oder Produkte, damit du dich wohlfühlst.
Ja, ich habe in meinem Kühlschrank, das klingt jetzt ein bisschen wie eine Werbesendung, ne? Aber wir sind ein Markengetränkehaushalt. Also wir sind Markengetränke-Junkies. Die Hauptthemen bei uns zu Hause am Tisch sind Getränke. Das liegt natürlich auch ein bisschen an mir, aber auch an unserem Zuhause. Und da steht eine Cola, ein Winterhuder Helles und ein Jägermeister. Im Kühlfach zumindest.
Das ist ja quasi wie ein Festival, nur zu Hause.
Ganz genau. Aber das ist ein bisschen meine Welt. Aber neben den Getränken findest du immer Butter, Milch, Hafermilch seit neuestem.
Mhm. Trinkst du keine Milch mehr?
Keine Milch, keine Kuhprodukte.
Warum?
Irgendwie bekommt mir das nicht. Und dieses Haferzeug schmeckt nicht unbedingt so geil, aber es ist, wirkt besser.
Besser.
Und was haben wir noch? Doch, Käse haben wir auch immer noch ganz viel da. Butter, Eier, oh, wahnsinnig viel Eier. Das ist so, was wir zu Hause haben. Wenig Fleisch, aber auch.
Warum füllt ihr eure Flaschen eigentlich? Es gibt ja verschiedene Limonadenanbieter, die verschiedene Gebinde anbieten, beziehungsweise Flaschenformen und Größen, Dosen, Plastikflaschen. Dass man Plastikflaschen meint, verstehe ich voll. Ab und zu habe ich mal so eine Miniaturdose gefunden, auch mit Cola oder Limonade, wo ich sage, oh, das schmeckt irgendwie anders. Aber warum bietet ihr eure Produkte in Glasflaschen an?
Die ganze Ursprungsidee war ja, dass wenn ich in einen Club reingehe oder ein Café, Bar, Restaurant, dass wenn ich da eine Cola bestelle, dass mir der Gastronom eine eiskalte Glasflasche hinstellt. Mhm. Das ist so die ganze Story, warum es Fritz Cola gibt. Ne? Und davon wollen wir nicht so richtig abweichen. Das sind halt wir. Hinzugekommen über die Jahre ist natürlich die Diskussion über Übergewicht. Das heißt, heute stehen wir als Limonadenhersteller, als Cola-Hersteller häufig am Pranger, weil wir natürlich zuckerhaltige Limonaden verkaufen. Und wir sagen, Jungs, Mädels, wir sind ein Genussprodukt. Trink uns, weil du einfach Bock drauf hast, jetzt eine kalte Cola zu trinken. Trink uns nicht als Wassereinsatz. Wir sind nicht für dein Flüssigkeitshaushalt zuständig. Ne? Da kannst du was anderes zu trinken. Und wir wissen aber aus unseren Betrachtungen, aus unserer Forschung und bald auch noch spezifischer, dass wenn Menschen sich eine große Plastikflasche aufmachen, alleine zu Hause vorm Computer zum Beispiel, so der Klassiker, so eine 1, 1,2 oder 1,5 Liter Flasche, die werden dann häufig alleine getrunken. Mhm. Und aber die Zuckeraufnahme ist bei 1, 1,5 Liter viel zu groß. Du hast dann am Tag zu viel Cola getrunken, wenn du diese Flasche allein trinkst. Und deswegen stehen wir als Industrie eben auch häufig am Pranger. Und wir von Fritz sagen, lass uns doch kleine Flaschen verkaufen, diese 02, 03, 05.
Das sind die
Flaschen, die wir haben.
Okay, wo kriege ich denn eine 02er Flasche von euch?
Gar nicht, die kriegst du im Café, Bar, Restaurant, Club. Eigentlich solltest du nicht kaufen können, so für dich zu Hause.
Warum nicht? Findest du nicht auch, dass umso kleiner die Flasche, umso geiler ist das Getränk am Ende?
Ja, ist es. Das Ding ist...
Du weißt es sogar.
Ich weiß.
Warum gibst du uns das denn nicht?
Weil... Ich liebe meine Gastronomen und die haben ihre eigene Flasche, ihr eigenes Spielzeug. Wenn du die haben möchtest, dann beweg dein Hintern in eine nette Berliner Gastronomie.
Ja.
Aber du kannst für zu Hause die 03-Flasche kaufen. Die ist auch schön, ist eiskalt. Und das Gute an der 03-Flasche ist, und deswegen haben wir sie, genau wie die 05-Flasche, die 05 ist mir eigentlich zu groß, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war nur bisher die kleinste deutsche Standard-Glas-Mehrwegflasche. Wieso Standard, also die 03 und die 05 von uns, die kennt ihr, sind so deutsche Standardflaschen, das heißt, die können wir nutzen, die kann Club Martin nutzen, die kann Bionade nutzen und viele andere, die sich halt mit Limonaden beschäftigen. Und wenn die Konsumenten die Flaschen im Edeka oder im Rewe oder später zurückgeben, dann landen die in den Kisten von diesen Getränkeanbietern. Mhm. Und das heißt, bei uns landen dann auch Flaschen von Wettbewerbern, die eben unsere Flaschen nutzen. Wir können dann die Flaschen waschen, da kommen die Etiketten runter, werden ganz steril sauber gemacht, heißes Wasser und so, werden dann gewaschen, neu befüllt mit unseren Produkten, kommen unsere Etiketten drauf, in unsere Kiste und geht wieder raus zu unseren Kunden. Und dadurch können wir Logistik kurz halten, wir können dies für bequem machen, für unsere Konsumenten die Flaschen zurückzugeben. Und deswegen nutzen wir diese Standardflaschen. Mhm. Die sind so ein bisschen einfach, nicht so besonders, aber die werden einfach besonders, wenn so ein schickes Etikett drauf kommt.
Ist das die nachhaltigste Methode? Glasflaschen zu nutzen?
In unserer Welt schon.
Wie meinst du das in eurer Welt?
Naja, also je nachdem, wer welche Studie bezahlt. Also es gibt, du kannst auch, sag mal, die Dosenhersteller sagen auch von sich, dass sie nachhaltige Produkte machen. Und die Plastikhersteller sagen
der auch. Der die Studie bezahlt?
Naja, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe.
Mhm.
Also ja, ich bin überrascht, was draußen ist. Aber auch ich bin ja als Unternehmer registrierter Lobbyist und vertrete meine Interessen.
Wie viele Studien hast du schon bezahlt?
So, wir machen sowas nicht. Nein, aber tatsächlich haben wir Kollegen, jetzt ein Kollege ist jetzt in einer längeren Elternzeit, liebe Grüße in Urlaub, die sich damit beschäftigen, wie können wir nachhaltiger werden. Also Scope 1 bis 3, wer sich damit so ein bisschen auskennt, sind wir ganz groß drin. Nachhaltigkeitsbericht können wir bei uns auf der Homepage runterladen. So. Und da ist unser Anspruch, zu den Nachhaltigsten zu gehören. Und in der Verpackung sind wir da auf gutem Weg. Aber wir haben auch ganz viele Baustellen.
Was kann man besser machen?
Das ganze Thema Zutaten, das ganze Thema noch Kunden nachher abzufüllen, also die Transportwege noch weiter zu reduzieren, auch die innerbetrieblichen Transportwege. Ah, da gibt es noch reichlich viel zu tun.
Zum Thema, wir haben jetzt hier eine, das ist eine ganz neue, ich kann kurz mal drauf, darf ich?
Ja.
Fritz Cola Super Zero, Zero Zucker. Ich habe so ein bisschen Angst vor Süßungsmitteln, Aspartam. Muss ich nicht? Ist das, das ist halt super synthetisch hergestelltes Süßungsmittel, kalorienarm, 200 stärker mal Zucker, logischerweise, kann helfen, die Zuckerzufuhr zu reduzieren, ist vermutlich auch für Diabetiker wesentlich besser. Ich kenne mich da jetzt nicht genauso aus, ernährungsphysiologisch, aber es ist halt im Vergleich zu Zucker synthetisch. Und umso mehr verarbeiteten Produkte ist, umso mehr sage ich, lass die Hände davon. Also auch, ey, nimm lieber Butter als Margarine, solche Dinge. Hast du da irgendwelche Infos, wo du sagst, gut, du bietest es an. Das wäre doof, wenn du jetzt sagst, seid ihr verrückt, auf gar keinen Fall. Aber kann man sagen, ob das gesünder oder ungesünder ist?
Ja, also wir produzieren Cola, Limonaden, Schorlen. Ne?
Da ist gesund natürlich der falsche Begriff. Ja.
Genau, also wir sind der reine hedonistische Gesund.
Ja.
Gesund sag ich schon, Quatsch. Wir sind der reine hedonistische Genuss. Also bei uns geht es schlicht nicht um Gesundheit. Deswegen haben wir kleine Flaschen. Und es ist auch nicht unser Anspruch, gesunde Produkte zu machen. Mhm. Wir haben den reinen Genuss halt wie jetzt zum Burger, den spüle ich mit der kalten Cola runter. Ne? Und die ersten Jahre hatten wir nur Cola mit Süßstoff.
Und dann haben uns, im ersten Jahr?
Nee, also das erste Jahr hatten wir nur Cola mit Zucker und wir haben unsere Kunden haben uns so rum haben uns gezwungen, Cola mit Süßstoff zu machen. Unsere lieben Gastronomen meinen zu uns, Mirko, wir lieben deine Cola, wir lieben deine Limonaden, aber wir brauchen von dir auch eine Süßstoff-Variante für die Cola, weil unsere Gäste das verlangen.
Hast du die Zahlen im Kopf, was das prozentual ausmacht? Was ist euer absoluter Verkaufsschlager?
Cola mit Zucker,
Cola mit Zucker, Klassik, ist die schwarz-weiße Flasche.
Genau, schwarz-weiß.
Und was kommt als nächstes?
Über Zahlen sprechen wir nicht so ganz genau, aber bei uns sind die zuckerfreien Varianten schon sehr super relevant.
Du sprichst nach außen nicht über die Zahlen? Oder du
nach außen.
Du weißt es schon.
Weiß ich es.
Aber,
aber die werden auch immer relevanter tatsächlich, weil das Zuckerbashing hat halt zugenommen. Und ich denke, es ist schlicht übertrieben. Zucker ist natürlich, hat kurze Transportwege, weil es in der Regel in der Region produziert wird, wo es auch verwendet wird. Du fährst Zucker nicht, in der Regel nicht durch die halbe Weltgeschichte, weil es auch schlicht einfach zu teuer ist, diesen Zucker so weit zu transportieren. Aber viele Menschen wollen eben ihren Zuckerkonsum reduzieren und machen das auch, wenn sie Limonade trinken, über eine zuckerfreie Limonade. Und das wollen und müssen wir eben auch bedienen. Das ist ein bisschen das Spiel, in dem wir eben auch drinstecken. Und der ganze Trick beim Cola- und Limonadenkonsum ist, den sich selbst zu moderieren. Also du musst nicht jeden Tag 8 von meinen Flaschen trinken. Trink mal eine oder auch mal ein paar Tage keine, dann bist du gut davor. Und dann kannst du auch die Folgezucker der Variante nehmen. Wir sind eben keine Wasserflasche. Wenn du Wasser trinken willst, dann trink Vivo con Aqua oder irgendwas anderes. Aber
Grüße gehen raus scheinbar.
Grüße gehen raus an unsere Brüder im Geiste aus Hamburg. Aber das ist ein bisschen das Game. Durch dieses Zuckerbashing sind eben auch wir gezwungen, zunehmend zuckerfreie Varianten anzubieten. Und machen wir auch. Also ich trinke gerade eine Super Zero. Wenn Zero, dann Super Zero.
Was ist der Unterschied zwischen Zero und Super Zero?
Der Name.
Das kann nicht sehr ernst sein. Das ist nur das Etikett und der Name?
Du wärst intern so harte Diskussion.
Hä?
Naja, also ich wollte das nicht. Wir haben ja schon eine zuckerfreie Variante, diese weiße. Ne?
Ja, das ist Zero.
Ohne Zucker.
Habe ich auch. Magst du eine haben?
Die trägt danach. Die hat so einen 80er-Jahre-Geschmack. Die schmeckt nicht wie die klassische Fritz-Cola, sondern ist halt bewusst anders gehalten. Da muss man in die Cola-Geschichte weit zurückgehen. Also wann kam die ersten Ende der 70er, Anfang der 80er, kamen überhaupt Süßstoff-Limonaden auf den Markt in den USA.
Und da wurden zuckerfreie Limonaden.
Genau. Mit Süßstoff, gesüßte Cola, eben zuckerfrei. Und die haben es eben bewusst getrennt auch markentechnisch von ihren klassischen zuckerhaltigen Limonaden. Und deswegen schmecken die auch so ein bisschen anders. Deswegen ist auch unsere ohne Zucker oder die ehemals zuckerfreie, heute heißt sie ohne Zucker, diese ganz weiße Flasche ist eben auch so ein klassischer 80er-Jahre-Geschmack. Ich finde, es ist ein geiler Taste, kann man gut trinken. Aber es basiert eben auf der Story von damals. Und heute mit unserer Super Zero,
die ist ja. Aber es ist auch ein schmales Publikum, weil an die 80er erinnern sich prozentual wahrscheinlich nicht mehr so viele wie jetzt an die, weiß ich nicht, 2000er, nee, war?
Niemand.
Ja.
Ich erinnere mich daran. Und unsere Super Zero ist halt, die schmeckt fast klassisch wie unsere Fritz Cola, so wie es heute üblich ist, dass die Produkte wirklich so schmecken, das Original. Und das ist uns bei der Super Zero gelungen. Und
die schmeckt nicht schlecht. Also ich bin ein absoluter Klassiker-Fan. Ich hole mir sehr, sehr gern die klassische. Aber ich glaube, ich würde halt jetzt nicht, aber aus persönlichen Gründen nicht zur zuckerfreien
Variante. Ja, und ich weiß, dass aber viele bei uns intern wollten, ja, lass uns einfach Zero nennen, das ist ganz einfach, ganz stumpf. Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Zero ist zu doof. Ja. Also wenn wir schon so eine Zero machen, dann muss es eine Super Zero sein, war einfach geiler als der Rest. Deswegen heißt unsere Zero Super Zero.
Und was ist der Unterschied zwischen zuckerfrei und ohne Zucker? Weil sie hieß ja mal...
Die hieß ganz früher, hieß sie Fritz Cola zuckerfrei. Und da kam auf die ganz schlaue Idee, sie Fritz Cola ohne Zucker zu nennen. Mhm. Frag mich nicht warum, I don't know, weiß ich nicht. Auch bei uns hat die alles immer Sinn. Und vielleicht hat sie irgendwann nochmal einen neuen Namen, weiß man nicht, also ich weiß schon.
Aus deinem Blick sehe ich heraus, dass es das wohl sein wird.
Wir haben eine Menge Spaß bei uns. Ja, sehr lange, also wirklich nitty-gritty Diskussion über ihren Namen. Aber ja, zu unserem Job.
Ich würde bei dir gerne mal so, und bei uns gab es früher im Hotel, das hieß Shadow Day. Mhm. Da durfte man sich eine Position aussuchen, Hoteldirektor oder Küchenchef oder Barmanager. Und da durfte man einen Tag dieser Person hinterherlaufen als Azubi. Das habe ich sehr geliebt. Das würde ich bei dir, glaube ich, auch gerne mal machen. So einen Tag Praktikum bei Fritz Cola.
Ja, vielleicht machen wir das mal.
Vielleicht machen wir das mal. Aber dann kann ich nicht, dann müsste ich die Kamera mitnehmen, glaube ich. Das
würde
da mehr Leute interessieren.
Ja, das kann man bestimmt machen. Ich nehme die Idee mit.
Mach das. Wie ist das mit Zuckersteuer? Das ist doch ein Thema, über das viele Leute sprechen. In gewissen Ländern gibt es das schon. Gerade in den Ländern, wo Zucker zu einem, ich sag mal, Problem geworden ist. Und Ärzte sagen als ersten Tipp, lassen Sie doch mal die zuckerhaltigen Getränke weg. Aber auch, ich hab als Kind nie zuckerhaltige Getränke bekommen.
Ich auch nicht.
Verrückt. Vielleicht hast du das dann so...
Meine Mutter hat mir keine Cola gegeben.
Ja, meine mir auch nicht.
Verdammt, ich würde meinen Kindern auch keine Cola geben.
Nein?
Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Würdest du nicht?
Cola gehört nicht in Kinder. Cola gehört nicht in Kinderhände.
Okay, das heißt, aber wieso...
Gar nicht. Ey, wir sind Koffein, wir sind Zucker. Was hat das Kind damit zu tun?
Bis wohin geht das Kinderalter in deinen Augen?
Ab 16.
Ab 16 ist okay.
Ja.
Wow, das ist aber hart.
Ab 16 haben wir noch ganz andere Themen.
Na klar, Logo, aber stell dir vor,
Cola nicht mehr das Problem.
Du hast doch bestimmt vor 16 eine Cola getrunken.
Ja, aber das heimlich.
Zu Hause illegal, nicht.
Auf gar quasi. Keinen Fall. No way.
Wie stehst du zur Zuckersteuer?
Ja, ist eine populistische Maßnahme, mein Gott. Denn das war so, ja, und dann wird es teurer und so weiter. Wir sehen Zuckersteuer in Polen jetzt, eine Zuckersteuer inklusive Süßstoffsteuer tatsächlich.
Warum wird der Süßstoff auch besteuert? Soll das nicht
das ist eine gute Frage.
Besser sein, so grundsätzlich? Also gerade was Übergewicht angeht?
Ja, also das Kernproblem ist, dass in viele Menschen und auch in viele Menschen nutzen diese großen Plastikflaschen mit süßen Getränken als zur Flüssigkeitsaufnahme, also statt Wasser. Mhm. Und das ist schlichter Missbrauch des Getränkes.
Offensichtlich, ja, das stimmt. Ich glaube, wir haben alle Freunde in unserem Umkreis, die das halt auch schon im Teenageralter, die hatten wirklich ständig irgendwas Süßes im Kühlschrank oder neben sich stehen und getrunken. Ich habe das nie richtig verstanden. Und dann, wie du schon sagtest, da wurden dann halt auch diese Ballons angesetzt an großen, also diese Riesenflaschen und dann wurde halt das, keine Ahnung, was abgezapft, also die Schwippschwapp oder sonstiges einfach runtergespült, als ob es Wasser wäre. Ne?
Ja, und es ist kein Wasser.
Es ist kein Wasser.
Und da muss man einfach sagen, liebe Mädels, Jungs und so, und achtet bei euch und auf eurer Umgebung einfach auf eure Ernährung.
Wie bei so vielen. Ich meine,
wie immer. Ich habe neulich zum Beispiel, es gibt leckere 200 Gramm Tafeln, auch von meiner Lieblingsmarke, so wie Ritter Sport zum Beispiel.
Das ist deine Lieblingsmarke?
Ja, find ich ziemlich geil.
Hast du mal Tonis probiert?
Ja, Tonis finde ich auch gut. Ich mag Tonis und Ritter Sport. Ritter Sport so gerne die Nuss.
Welche, hast du Nuss gesagt? Oder?
Nuss. Diese braune. Mhm,
ja.
Ich bin einfach auch Schokoladen-Junkie. Und da kannst du so eine, und ich esse aber, wenn ich die Tafel aufmache, das ist bei Limonade genauso. Wenn du eine Schokoladentafel aufmachst, du isst sie sofort zu Ende.
Ja.
Du legst sie nicht noch
für morgen weg. Aber Ritter Sport ist auch sehr klein.
Ja, es sind 100 Gramm Schokolade.
Mhm. Könnten auch 200 sein.
Es gibt sie auch in 200 Gramm. Und ich würde die Tafel Schokolade, 100, 200 Gramm, ich esse die weg. Mhm. Also die bleibt nicht bis morgen, der Rest.
Ne? Nein, nein. Quatsch.
Und ja, aber da rührt ja das Problem.
Und wenn doch, bist du sehr diszipliniert.
Ja, dann gut ab. Nee, bin ich nicht. Aber, und da rührt das Problem her. Das heißt, mach doch einfach die Schokoladentafel kleiner. Dann machst du dafür und beide Wege auch zum gleichen Preis. Die Schokolade kostet 1 Euro, 1,10 Euro. Ne? Dann kostet sie nur 50 Gramm, kostet auch 110. Ist auch 1,10 Euro. Und du hast trotzdem mit vollen Schokoladengenuss, auch diese Zuckerzufuhr, die auch manchmal einfach gut ist, weil man eben auch diesen Energiepush möchte, den kurzfristigen Energiepush haben möchte. Aber dann mach doch wieder eine Essenspause oder warte bis zum Abendessen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß,
der bewusste Konsum von dem, was uns umgibt.
Ja, es ist ja das, was ich hier auch auf diesem Kanal ausstrahle. Ich biete ja alles an. Also ich bin Fleischesser, ich setze mich auch ab und zu unter Experimente und sage, eine Woche esse ich gar nichts oder ernähre mich flüssig oder mache jetzt einen Monat nur Gemüse.
Ist auch hart, oder?
Ist super hart, aber ich bin eigentlich ein Hedonist. Also ich esse ständig das, was ich will und ab und zu muss ich mich mal wieder polen und erden und sagen, kriege ich das noch hin, zu verzichten? Kein Alkohol, kein dies, kein das. Und ich bin ein ganz großer Verfechter dessen, dass man sagt, du darfst im Prinzip alles zu dir nehmen. Verdammt nochmal Fleisch beispielsweise. Es gibt Völker, die haben sich jahrhundertelang nur von Fleisch ernährt, ne? Gerade in sehr kalten Regionen. Die haben aber halt nicht unbedingt rotes und verarbeitetes Fleisch gegessen, sondern dann, weiß ich nicht, Fisch, Fleisch und auch die Organe gegessen, wodurch du halt auch den Vitamin-C-Haushalt nach oben bringst. Nichtsdestotrotz, was ich damit sagen will, eine gesunde Mischung aus allem, aber halt alles im Maßen, ist halt immer der richtige Weg. Aber viele Menschen haben Suchtpotenzial nicht unter Kontrolle. Also ich rauche, aber halt alle 3 Tage eine Zigarette. Oder wenn ich trinke, rauche ich mal eine Zigarette. Ich kriege das irgendwie hin zu, aber viele, das kann man auch gar nicht, das ist oftmals Genetik oder Umfeld oder was auch immer, das kann man halt nicht kontrollieren. Und wenn man aber sowas den Leuten zur Verfügung gibt, dann wird es einfach gerne dankend angenommen und vielleicht artet es dann halt aus. Ne?
Es ist halt, ich sehe es von zwei Seiten. Ich sehe es einmal aus der Konsumentensicht, dieses so, ein Stückchen weit müssen wir als mündige Konsumenten uns einfach auch selber managen und selber im Griff haben. So. Und auf der anderen Seite sind aber auch wir Hersteller von eben Genussmitteln, aber auch von Lebensmitteln, also als was man sich zu sich nehmen kann, auch in der Pflicht, wir machen Werbung, unsere Produkte zu verkaufen, in der Pflicht, das nicht zu übertreiben. Ich finde schon mal schwierig, wenn man Süßgetränke in so einem Familienumfeld darstellt. Andere Hersteller machen das, die machen Werbemaßnahmen, Motive, wo du den Genuss von Süßgetränken in so einem Familienumfeld siehst, eben auch mit Kindern.
Ja.
Ah, finde ich schwierig, weil man suggeriert, wenn wir gute Eltern sein wollen, haben wir natürlich auch auf dem Tisch süße Getränke stehen. Ja, stimmt natürlich, man kann natürlich zu Weihnachten oder an Feiertagen oder am Wochenende mal auch ein Süßgetränk auf den Tisch stellen. Mhm. Das ist so als Höhepunkt von so einem längeren Zeitraum. Aber wir Hersteller von Schokolade, Wein, Alkohol, Getränke, Essen insgesamt, müssen uns runterregulieren, ohne dass das die Politik von uns verlangt.
Gibt es sowas wie eine WhatsApp-Gruppe zwischen Unternehmen, wie jetzt, keine Ahnung, Ritter Sport, Fritz Cola. Habt ihr so eine Genussmittel-WhatsApp-Gruppe? Kann man sich sowas vorstellen? Gibt es sowas? Trefft ihr euch manchmal auf irgendeinem Schloss und sprecht darüber, was für Produkte im nächsten Jahr eingeführt werden?
Ich glaube, da sind wir schnell beim Kartellthema. Weiß ich nicht. So.
Aber du bist im Austausch mit anderen Unternehmen aus deinem Bereich?
Ja, also, also wenn man sich trifft, ist es reglementiert, was man darf, was man nicht darf.
Wie meinst du denn das?
Es gibt ja schon, also du darfst keine Marktabsprachen treffen. Ich bin jetzt kein Jurist. Ne?
Aber vielleicht kann man ja privat trotzdem mal, keine Ahnung.
Nein, darfst du nicht.
Swingern gehen oder so. Okay.
Wäre lustig.
Sehr.
Wir treffen uns in Berlin nett zum Swingen und dann können wir uns auch ein bisschen austauschen.
Einmal KitKat rein, raus, alles ist okay.
Die nehme ich auch mit.
Ja, gerne.
Nein, aber natürlich tauschen wir uns einfach schon aus über was geht und was geht nicht und was ist und wo. Und auch kontrovers.
Aber da stelle ich mir jetzt eher so Panel-Talks und sowas vor, wo man das macht.
Nee. Auch so 1:1.
Du bist ja jetzt ganz alleine seit 2016. Ja. Wen fragst du mal, wenn du irgendwie eine Frage hast? An wen wendest du dich? Weil ihr konntet das ja früher immer im Sparring machen.
Ich habe heute einen Kreis um mich rum aufgebaut mit Leuten, mit denen ich mich einfach gut austauschen kann.
Das heißt, du hast morgens beim Duschen eine Idee, dann bringst du ihn wieder auf Arbeit und alle sagen, Mensch, komm mal wieder runter, das ist ja wohl Quatsch, was du da gerade erzählst. Oder sagen, oh wow, das ist
eine gute Idee. Nee, da gibt es eine geile Erfindung, und zwar von, wir haben jetzt alle Microsoft-Produkte, die es gibt bei uns in der Firma.
Ja.
Und da gibt es so eine To-Do-App.
Hab ich auch.
Die ist mega. Da kannst du alles.
Und der bleibt ganz oft hängen.
Genau, ich habe halt mit jedem oder mit vielen so auch so Gruppen so meine To-Dos, ne? Und da baller ich alle Ideen rein, gerade Montagmorgen poppt dann wieder so eine ganze Galerie auch von Mirko hat neue Ideen. Mhm. Die kann man dann diskutieren.
Und da haben alle anderen die undankbare Aufgabe, die abzuarbeiten.
Nee, da werden sie erstmal, werden auch viele wieder beerdigt.
Okay.
Wenn das Ideen-Tourette wieder durchdreht. Aber viele Ideen können wir einfach bei uns im Unternehmen klassisch besprechen und für weitergehende Themen habe ich auch einen Kreis, wo ich mich sehr ehrlich austauschen kann.
Was war die beste Idee 2023, die du in To-Do angelegt hast? Weißt du das noch?
Beste Idee für 2023? Ja, aber über die darf ich nicht sprechen.
Wieso?
Da würde ich alle Geheimnisse schon ausplaudern.
Die jetzt in nächster Zeit passieren?
Von Dingen, die wir noch machen.
Okay, kannst du was erzählen, was so zuletzt umgesetzt worden ist, was man schon kennt, was eben auf so einer Idee basiert hat?
Ja, wir haben für große Festivals so Premix-Anlagen.
Ah.
Also quasi, du siehst so, das sind so Schankanlagen wie beim Bier.
Ja.
Und auch so kleine Fässer, wo dann die fertige Limonade drin ist.
Aber ist das dann wie bei, wenn ich jetzt zu McDonald's gehe, dass da immer so ein Schwall Wasser rauskommt, dann kommt hier so ein bisschen Cola-Sirup rein?
Das heißt Postmix, da würden wir nur den Sirup anliefern und dann würde das lokale Wasser dazukommen. Das geht auf Festivals nicht. Auf Festivals muss man alles mitbringen. Da kann man nicht das Wasser von vor Ort nehmen, um Getränke zu produzieren. Das heißt, dann nehmen wir die fertige Limonade in so eine Art Bierfässern mit. Schließen die an unsere Schankanlagen an und dann können die Kollegen oder Leute, die das Getränkeverkauf machen, die fertige Cola zapfen. Und die Idee und die Umsetzung kommt zum größten Teil von mir.
Weil vorher war es nur in Flaschen?
Nur in Flaschen.
Was halt schwierig ist, weil genau, oftmals halt auch Glasverbot ist. Ne?
Glasverbot, aber könnte man immer noch. Wir haben auch kleinere Festivals, da wird dann umgeschenkt von Flasche in Plastikbecher, also Mehrweg-Plastikbecher.
Das war auch wieder doof wegen der Kohlensäure, oder?
Nee, das geht. Das ist auch das geht tipptopp. Nur der Platzbedarf ist relativ groß, weil du den Vollflaschen hast und du hast die leeren Flaschen. Und vor so ganz großen Bühnen auf ganz großen Festivals wie Deichbrand zum Beispiel, da ist ja von Architekten jeder Quadratzentimeter durchgeplant. Mhm. Und die haben wenig Platz, der Platz ist auch sehr teuer und so weiter. Und da haben wir dann diese Schankanlagen stehen, mit einer speziellen Kühlung, einer speziellen Technik und einem speziellen Markenaufbau und so. Und das war so die letzte Idee, die wir noch umgesetzt haben, über die man gut sprechen kann.
Was ist der romantischste Ort für dich, um so eine Cola, du hast jetzt so ein Bild vor Augen, von der perfekten Cola. Wie wird sie serviert und in welchem Setting?
Am Strand.
Ja.
Strand. Gerne Stadtstrand.
Ein Stadtstrand. Also
Stadtstrand,
du hast quasi
Spree, Elbe, Isar.
Ach sowas. So. Mhm.
Also es ist immer nicht so lästig, wenn man Anreise hat, sondern einfach hin und mit Freunden. Und da hat man irgendwie es geschafft, eine Cola halbwegs kalt hinzubringen und trinkt sie da.
Mit Zitrone?
Ja, am Strand trinkst du aus der Flasche, da trinkst du nicht aus dem Glas.
Kann man ja vielleicht so ein bisschen wie bei Desperados so eine Limette.
Auf gar keinen Fall. Weil wenn du anfängst, deine Zitrone in die Flasche reinzudrücken, müssen wir die Flasche wegschmeißen.
Wirklich?
Ja.
Die kriegst du nicht mehr raus, ne?
Geht nicht mehr raus. Also keine Zigaretten kippen, keine Papiere, nichts reinmachen.
Das machen doch alle.
Ja, in die Flaschen werden alles weggeschmissen.
Also ist es besser, meine Kippe auf den Boden zu schmeißen, als in die Flasche?
Ist beides schlecht.
Fangfrage.
Für uns ist es schlecht, weil dann können wir die Flaschen nicht mehr waschen. Und wir können die Flaschen bis zu 50 Mal waschen, abfüllen und so fort und so fort.
Mhm.
Ziemlich geiler Prozess, weil wir sparen einfach, das ist mega gut für die Umwelt. Aber wenn du deinen Müll entsorgst in der Flasche, dann ist die Flasche kaputt. Das kriegen wir nicht mehr ausgewaschen.
Was passiert dann mit der Flasche?
Die geht dann in so einen Crasher, heißt das. Das ist so ein Automat, der zerstört die Flasche und dann geht sie zum Glasrecycling. Und dann vom Glasrecycling wird das Glas dann in so einem aufwendigen Prozess durchsortiert, eingeschmolzen und wird wieder Flaschen ausgemacht.
Hast du einen Crasher bei dir?
Nein.
Das ist dann industriell?
Ja, also wir haben ja Lohnabfüllbetriebe, die das für uns in Lohn produzieren. Wir haben keine eigene Fabrik. Und da stehen Crasher.
Und dann wird das wieder zurückgeführt und eingeschmolzen und dann wieder neue Flaschen draus geformt.
Genau. Zum Beispiel hier in Neuenhagen bei Berlin steht eine große Glashütte, die produzieren Glasflaschen für uns.
Gab es nicht auch mal eine Glasknappheit?
Ja, als Putin in der Ukraine eingefallen ist. Da haben sie so ein großes Glaswerk, so eine Glashütte heißt das, stillgelegt und auch nicht zerstört, getroffen zumindest. Mittlerweile läuft die Fabrik wieder, aber da gab es über ein Jahr lang eine Glasflaschenknappheit. Also bei uns nicht, aber in der Branche schon.
Wie kannst du diese ganzen, das sind ja alles ganz viele kleine Prozesse, von Marketing über Vertrieb, bis whatever. Also ich habe hier ein Team aus aktuell 8 Leuten. Mhm. Und ich werde den ganzen Tag zugeballert mit irgendwelchen Nachrichten. Also ich mache den Schnitt zu 10% vielleicht noch selber. Aber ich habe halt dafür dann 3 Projekte am Tag vorliegen, wo ich halt durch den Schnitt durchgehen muss und muss mir angucken, da kommt das, da. Dann kommt irgendwelche Vertragssachen. Also worauf ich hinaus will, ist es einfach viel Zeug. Und umso mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen du hast, umso mehr Aufgaben hast du auf einmal, weil du alles kontrollierst oder irgendwie überall mit drin steckst. Wie schaffst du das denn, ein Unternehmen mit 300 Personen, wie hast du diesen Sprung geschafft, dass du nicht mehr alles selber machst? Wie geht denn das?
Ich selbst konnte es auch nicht. Also ich
loslassen?
Nee, also loslassen und es organisieren. Ich habe mir damals einen Mitgeschäftsführer geholt, einen sogenannten Managing Director.
Das war, aber das muss ja dann nach 2016 gewesen sein.
Nach 2016. Ja. Und das war dann...
Das war schon wieder 8 Jahre her.
Das war damals der Winfried Rübesamen. Und das war ein gestandener Manager. Mhm. Der hat das gelernt. Das ist ein Beruf, das kann man lernen. Das kann man auch Erfahrung sammeln. Und der kann das eben. Ich habe nur gegründet und das eben macht das jetzt. Heute ist das der Florian Weins. Und das sind einfach gestandene Manager, die wissen, wie es funktioniert. Die kennen ihr Handwerk. Das muss man wirklich sehen wie so ein Tischler. Der weiß auch, wie ein Tisch baut. Und so ein Manager weiß, wie man Prozesse organisiert und so weiter. Und das ist jetzt nicht so meine Kernstärke. Und die organisieren das. Und in diesem Team organisieren wir uns so, dass ich da sitze, wo ich dabei sein muss. Und da, wo ich nicht dabei sein muss, dann bin ich dabei.
Also das wird dir dann gesagt, da heißt dann, ey Mirko, hier müsstest du wirklich
mal... Wir reden ganz viel, wir regelmäßig austauschen, ja. Wir teasen wir Themen an und dann setze ich mich selber irgendwo rein oder setzen mich Leute, auch meine Kollegen irgendwo rein, wo Austausch notwendig ist. Und wo ich nicht sein muss. Meistens der Montag ist ganz intensiv. Den Rest der Woche versuche ich mir so frei zu halten für meine anderen Themen. Weil ich auch selber mal denken muss. Ich muss ja auch so ein bisschen vorweglaufen und einfach neue Themen.
Das ist nämlich das Thema. Umso mehr du natürlich überall in den Aufgaben mit drin steckst, umso weniger hast du Zeit, dich mal einfach hinzusetzen und nachzudenken.
Du rödelst dich tot. Und das ist die Hölle. Habe ich auch gemacht, hat auch nicht funktioniert. Und ich will Zeit frei haben, auch mich mit der Entwicklung, der Weiterentwicklung von Fritz Kohler zu beschäftigen. Wo geht das jetzt hin? Was müssen wir doch machen? Was passiert da draußen? Und zum Beispiel diese lustigen Spaziergänge, die ich wirklich überall durchziehe, sind Teil dessen, dass ich meinen Kopf frei halte und auch reinstöbere. Und zum Glück habe ich so eine Gastro-Welt, die ist ja auch sehr draußen. Die ist ja da, wo Menschen sich treffen und da kann man gut hingehen. Und deswegen, ich mache ganz viel eben on the go, auch Dinge entwickeln.
Und dann gehst du da vorbei und sagst, hallo, ich bin's, Mirko, wir verkaufen euch Fritz-Cola-Flaschen.
Auf gar keinen Fall, das passiert. Es passiert auch, aber eher selten.
Wo siehst du deine Kernkompetenz?
Meine Kernkompetenz ist in der Strategie tatsächlich, das ganze Ding weiterzuentwickeln und in den Kern behalten. Also die Fritz-Cola von heute ist jetzt ja nicht mehr die Fritz-Cola von Lorenz und Mirko 2003. Da waren wir zu zweit, haben alles super gemacht, lief auch gut und so. Aber wir haben uns natürlich auch einfach ein Stückchen weiterentwickelt.
Und was machst du am liebsten? Welche Aufgabe?
Ich kann dir sagen, was ich nicht so gerne mache. Das ist so diese ganze Computer- und Technik-Scheiß. Das muss ich auch machen.
Was meinst du, dass jetzt das Internet nicht geht und du musst gucken, dass das Internet wieder geht? Oder?
Nee, aber ich muss mich jetzt auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Ist ein super wichtiges Thema und so. Ja.
Magst du nicht, dich da so reinzufuchsen?
Ach, geht so. Ist so werde ich eben auch bezahlt für, ne?
Weil aber, du eher analog.
Ich bin aber einfach so ein analoger Typ auch.
Mhm. Aber das wäre jetzt die nächste Aufgabe für dich, die du angreifen müsstest?
Zum Glück habe ich einen Kollegen, der mir hilft. Und der kann das. Ich habe sogar mehrere Kollegen.
Auf was freust du dich 2024 am meisten?
Wir haben ganz tolle, ganz, ganz geile Projekte in der Pipeline, die jetzt sind. Heute ist jetzt.
Erzähl doch mal.
Heute ist jetzt so Mitte Januar. Bei uns ist alles flüssig, klar und analog. Und jetzt haben wir noch, sag ich mal, so 8 bis 10 Wochen. Dann passieren ganz, ganz geile, tolle Sachen bei uns.
Du kannst nicht mal so einen kleinen Lichtblick geben, so ein Häppchen hinschmeißen, was es denn noch geben wird?
Es hat damit mit Kälte und mit Genuss und mit Lebensfreude und mit Frühling und dann ins Volle gehen. Damit, das beschreibt es eigentlich am besten.
Mirko Wiegert, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Das war eine Riesenfreude. Ich glaube, wir schnacken jetzt bestimmt auch noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, vielleicht nochmal hier im Podcast. Und ansonsten auf irgendeinem Festival im nächsten Jahr. Ich glaube, vielleicht sieht man sich zufälligerweise dort. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss und danke, auf bald.